So, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei dieser Veranstaltung Wissen fürs Leben im Festsaal der Arbeiterkammer in Feldkirch. Und ich freue mich sehr, dass Sie hierher gekommen sind, dass Sie diesen Termin für uns reserviert haben. Und ich bin ganz sicher, Sie werden das nicht bereuen. Autoren lieben ihre jüngsten Kinder am meisten. Das heißt, das Buch, das gerade neu erschienen ist, das zuletzt erschienen ist, das jüngste ist. Und das jüngste Kind von Peter Gross ist dieses Buch Glücksfall Alter mit dem Titel Alte Menschen sind gefährlich, weil sie keine Angst vor der Zukunft haben. Sie haben draußen auch, oder wenn Sie es noch nicht genommen haben, diese Prospekte mit ein paar Angaben, ein paar Rückmeldungen zum Buch. Es ist ein faszinierendes Buch, wenn man selber auch zu den älteren Semestern gehört. Und es hat auf dem Bild einen Ballon und wir werden diesen Ballon auch an dieser Stelle noch steigen lassen, so Gott will, Ende des Jahres oder in einem Jahr. Heute steht auf meine Bitte hin ein anderes, ein früheres, ein älteres Buch von Peter Gross auf dem Programm. Es ist ein wuchtiger Klassiker in meinen Augen, nämlich dieses Buch Die Multi-Options-Gesellschaft. Damit geht ein lang gehegter Wunsch von mir ganz persönlich in Erfüllung. Wenn ich das kurz erklären kann, mein Bestreben seit über 30 Jahren beim ORF und jetzt in der Arbeiterkammer ist es, im Rahmen der Erwachsenenbildung Wissen weiterzugeben, mit dem wir uns selber besser verstehen können und mit dem wir auch die Zeit, die Kultur, die Gesellschaft, in der wir leben, besser verstehen können. Es gibt viele Begriffe, viele Etiketten, mit denen unsere Gesellschaft bezeichnet wird. Sie kennen sie alle, Leistungsgesellschaft, Erlebnisgesellschaft, Konsumgesellschaft, Arbeitsgesellschaft, Risikogesellschaft, Bluffgesellschaft, Freizeitgesellschaft, alternde Gesellschaft, multikulturelle Gesellschaft, Wissensgesellschaft und so weiter. Aber alle diese Begriffe verblassen gegenüber dem Begriff der Multi-Optionsgesellschaft. Warum? Alle vorher gehörten Etiketten, die treffen natürlich schon zu, aber meiner Meinung nach immer nur auf Teilbereiche. Sie erklären nur einzelne Segmente, nur einzelne Bereiche der Gesellschaft. Der Zentralschlüssel, der uns die Tür zum Verstehen der Dynamik aller Seinsebenen eröffnet, dieser Zentralschlüssel, das ist für mich der Begriff der Multi-Optionsgesellschaft. Die Gesellschaft mit den unendlich vielen Wahlmöglichkeiten, mit den unendlich vielen Optionen. Die unendlich vielen Optionen, Wahlmöglichkeiten, die immer mehr werden bezüglich Handeln, Leben und Erleben, die sind Segen und Fluch zugleich. Sie sind zum einen Inbegriff der Freiheit und gleichzeitig überfordern sie uns, zerstören die Umwelt und machen auch uns selber fertig. Mit dem Begriff der Multi-Optionsgesellschaft kann man, denke ich, wirklich fast alles erklären, verstehen. Das ist auch das Faszinierende, wenn man sich die Mühe macht, dieses Buch zu lesen. Nur ein paar Beispiele, ich hoffe, dass ich da nicht zu viel vorgreife. Also mit dem Begriff der Multi-Optionsgesellschaft lässt sich das ganz normale Chaos der Liebe, wie das Ulrich Beck genannt hat, ebenso erklären wie die Entwicklungen in der Automobilproduktion oder das immer seichter werdende Fernsehprogramm, mit dem wir uns zu Tode amüsieren. Man versteht mit diesem Begriff die Art, wie Wohnungen eingerichtet werden, ebenso die Dynamik, wie der Wissenschaftsbetrieb Wissen produziert. Man versteht, warum ein Optiker nicht in einer Weltmetropole wie New York oder Shanghai, sondern in einer Provinzstadt wie Dornbirn 6000 Brillenfassungen im Angebot hat. Man kann Stress und Burnout, Verzweiflung und Ängste, Umweltzerstörung und Ausbeutung, das Leid der Tiere in der Massenproduktion, Orientierungslosigkeit und Sinnkrise als Folge, als Preis dieser vielen Wahlmöglichkeiten verstehen. Ebenso wie die hohen Scheidungsraten, die abnehmende Zahl der Kirchenbesucher, den Mitgliederschwund bei Parteien und Gewerkschaften. Und man kann ganz viele andere Beispiele und Bereiche noch dazu bringen. Das wird Peter Gross jetzt selber tun. Denn wem verdanken wir diesen Zentralschlüssel zum Verständnis der Gesellschaft, in der wir leben, und zum Verständnis, was diese Gesellschaft der vielen Wahlmöglichkeiten mit uns macht? Wir verdanken diesen Zentralschlüssel Peter Gross. Er ist 1941 geboren, also im 70. Lebensjahr. Er wuchs mit 8 Geschwistern auf. Er war jahrzehntelang Professor für Soziologie an den Universitäten in Bamberg und dann an der Hochschule, an der Wirtschaftsuniversität in St. Gallen. Er hat wichtige Bücher geschrieben und ist auch heute im 70. Lebensjahr als Autor, Publizist und Vortragender tätig. Privat ist Peter Gross verheiratet, hat 2 Kinder und 2 Enkelkinder. 3 in der Zwischenzeit. Lieber Herr Gross, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen.
Lieber Herr Köp, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich für die wunderbare Einleitung. Wirklich, meine Frau hätte hier sein müssen. Was sie für einen großartigen Mann hat. Nun, die Vorlesungsreihe heißt Wissen fürs Leben. Wenn ich mir überlege, was ich Ihnen heute Abend darzulegen, zu demonstrieren versuche, dann sind es lauter Dinge, die Sie alle auch wissen. Es gibt Kollegen von mir, das sind die besten Vorträge, wenn alle Leute sagen, ach, das weiß ich ja schon lange. Es geht mir aber nicht nur darum, an Ihren Erlebnissen und meinen Erfahrungen anzuknüpfen, sondern diese Erlebnisse in eine Gesamtweltanschauung zu bringen, das heißt, die einzelnen Erfahrungen, Erlebnisse miteinander so zu verknüpfen, dass sie nach Ablauf einer Stunde sagen, ich glaube, ich habe ein bisschen etwas mitbekommen, was diese Dynamik in der modernen Gesellschaft eigentlich heißt. Wir leben ja in einer gewaltigen Dynamik und haben wenig Zeit, uns über diese Dynamik, dieses Kraftfeld, in denen wir alle sind, zu klar zu machen. Wir versinken in diesem Kraftfeld, wir springen von einer Sache zur anderen, aber trotzdem gibt es ein paar Wörter, die wir immer wieder hören, um dieses Kraftfeld, diese Dynamik zu bezeichnen: Freiheit, Modernisierung, Demokratie, Markt, Subjektivierung, Individualisierung. Schauen Sie, wenn heute im WEF wiederum die großartigen Reden von Staatsführern gemacht werden, dann hören Sie da ein paar Griffe heraus, die zentral mit meiner Ordnung der Dinge zu tun haben. Nämlich Sie reden von, wir wollen eine Öffnung unseres Staates, wir wollen die Freiheit des Individuums stärken. In Tunesien sind die Leute darum auf die Straße gegangen, um die Demokratie und die Freiheit des Einzelnen zu befördern. Ich habe gerade in den Nachrichten gehört, dass dasselbe jetzt in Ägypten offenbar passiert. In Jemen überall diese etwas mysteriösen Wörter, die Leute wollen Freiheit, die Leute wollen modern sein, die Leute wollen Wahlmöglichkeiten. Das versuche ich ein bisschen zu bündeln, indem ich drei große Bereiche anspreche. Das erste, ich habe hier schon eine Skizze vorbereitet, eine Art Diagnose der Situation in drei Punkten, dann 4, 5, 6, die Konsequenzen oder der Preis, wie Herr Köb gesagt hat, dieser Situation, in der wir leben, wiederum 3 Punkte und schließlich und endlich 7, 8 und 9, der Handlungsbedarf, der in allen sich modern nennenden Gesellschaften ansteht. Es sind insgesamt 9 Punkte. Wenn ich es nicht vergesse, streiche ich jeden Punkt ab, den wir hier anlaufen. Ich zeige sonst keine Folien, nichts mit PowerPoint. Die Beispiele für die Bilder und für die Erfahrungen, die ich hier beibringe, sind Sie und bin ich. Wir können alles an uns selber demonstrieren und überlegen. Ich beginne mit dem Titel meines Vortrages. Vom Franz, heißt nicht vom Franz Josef zum Euroturbo. Gut, das meint Folgendes, dass wir heute nicht nur Wunschehen haben in modernen Gesellschaften. Denken Sie an muslimische Kulturkreise, wo die Kinder schon verheiratet werden, wo die Eltern wünschen, wer mit wem verheiratet wird und die Kinder nicht selber ihre Partner wählen dürfen. Es ist ein ganz zentraler Punkt der Menschenrechtskonvention, dass niemand, wenn jemand heiratet, ihnen hineinbefehlen kann, was sie zu tun und zu lassen haben, was ihre Heirat betrifft. Nur das gegenseitige Ja-Wort und Zuneigung, die Zuneigung zählt. Das geht jetzt natürlich weiter auch bei der Namengebung. Ich bin auf dieses Problem gestoßen, schon in meiner Multioptionsgesellschaft, weil ich auch Enkelkinder habe. Und was diese Enkelkinder betrifft, haben die sehr einzigartige Namen, also die man eher selten hört: Mara, Nora und Tristan. Wir in unserer Familie heißen Niklaus, Peter, Max. Die Schwester von mir, Verena, Ursula, Maria. Und dann habe ich mir überlegt, was hat sich hier verändert in den letzten 100 Jahren, dass heute die Kinder von Ihnen, wenn sie Kinder bekommen, nachher sich ewig lange Gedanken machen, wie sie diese Kinder nennen sollen. Und Sie, wenn Sie in die Buchhandlung gehen, haben Sie ein ganzes Regal mit Vornamengebung. Schauen Sie mal im Internet, was es da alles gibt, über die modischen Namen, über die Listen, die gerankten Namen und so fort. Und so haben wir dann eine monatelange Diskussion darüber, wie die Kinder eigentlich jetzt getauft werden sollten. Und dann kommt der Papa oder der Opa, ich, und sage, wir könnten ja auch die Kinder so taufen, wie man sie bei uns getauft hat und wie man sie über Jahrhunderte getauft hat, auch in diesen Lebensräumen, nämlich nach Ahnen und nach Heiligen. Oder der Peter, der Heilige, den mein Vater mir zugeordnet hat, der hat in mir den Apostel Petrus mit dem Schlüssel irgendwie sich vorgestellt. Und Max ist mein zweiter Name, so hieß mein Vater. Also wenn meine Tochter jetzt davon hört oder hören würde, kannst doch deine Kinder nach Ahnen und Heiligen taufen. Das ist, die wissen gar nicht mehr, was das überhaupt ist, oder? Franz Josef ist ein ganz altertümlicher, sehr wichtiger Name gewesen in dieser Gegend, in Österreich und natürlich auch im Fürstentum Liechtenstein. Dort haben wir 2 Fürsten, Franz Josef I., Franz Josef II., Franz Josef III., hätte ich fast gesagt. Aber dann haben wir auch den Kaiser Franz Josef von Österreich und Ungarn. Gut, jetzt wurde gestritten in der Schweiz, ob man seinen Sohn zum Beispiel Tarzan taufen darf. Oder Pfüdi. Gerade hat jemand den Sohn, ich habe das aus der Zeitung jetzt getauft, nämlich das australische Model Miranda Kerr, Flynn, unser wunderschöner Sohn. So wurde er getauft. Ne? So, jetzt können Sie sich mal vorstellen, was mit diesem armen Kind passiert, wenn es nachher im Kindergarten und in der Schule ist und es ist kein wunderschöner Sohn. Dann sagen alle, Flynn, dieser wunderschöne Sohn. Also das Kindeswohl müsste ja eigentlich im Vordergrund stehen. Auch die Frage, was in Deutschland diskutiert worden ist, ob man jemanden Vuvuzela taufen darf, die Kröte oder die von der Fußballmeisterschaft, oder jemand wollte sein Kind Fettes Brot taufen. Also da gibt es eine Behörde, die dann darüber achtet, dass nicht alle Namen gegeben werden können. Aber schauen Sie, hier haben Sie jetzt etwas Interessantes. Die Freiheit der Eltern ist sehr wichtig in der Vergebung des Namens, was ihre Kinder betrifft. Nicht der Nachname, aber der Vorname. Und früher oder später wird man darauf kommen, dass wenn das Kindeswohl ja so wichtig ist, dass dann die Eltern einmal sagen werden, in wenigen Jahren vielleicht, auf die Frage, wie heißt ihr Kind? Das können wir nicht sagen, das sollen die Kinder, wenn sie volljährig sind, selber bestimmen. Wir wählen nicht nur die Ehepartner, die Frisur, die Brille, das Hemd, den Wohnsitz, sondern selbstverständlich auch den Vornamen selber. Dann haben wir einen deutschen Kollege, das ist aber auch eine Meldung wert. Ich habe sie irgendwo hier. Ich suche das am Schluss noch zusammen, wenn Sie Fragen stellen. Hat ein deutscher Kollege mir gesagt, und auf die Frage des zuständigen Amtes, ist es ein Bub oder ein Mädli? Werden die Kinder, oder? Sie kennen die Meldung aus der Zeitung, gerade letzthin wieder, werden die Kinder selber bestimmen, was sie wünschen, was sie sein wollen, ein Bub oder ein Mädli, oder? In der Zeit der Transsexualität, wo man sogar an diesem extremen Beispiel die Optionsgesellschaft sich klar machen kann. Es ist übrigens so, wenn ich im Internet gesehen habe, ist für viele Lehrer die Namengebung schon eine Art soziale Diagnose der Eltern. Ne? Da wird es dann relativ gefährlich, wenn sie sehen, dass die Lehrer schon wissen, aufgrund der Vornamengebung, aus welchem Bildungsbereich dieses Kind kommt. Also sagen wir spektakuläre französische Namen und altmodische deutsche Namen wie Franz Josef. Wenn ein Kind in die Schule kommt, hat den Namen Franz Josef und ein anderes Kind kommt in die Schule und hat den Namen Kevin, oder? Das sind dann die Probleme, die dann auftauchen und die jungen Leute werden sich daran auch orientieren. Und es könnte schon sein, dass man wieder etwas mehr zurückfindet zu altertümlichen Namengebungen. Gut, was folgt daraus? Dieses Beispiel, das kann man jetzt verallgemeinern. Übrigens hat auch der Papst hier Appell. Ich weiß nicht, ob Sie das auch gelesen haben, für christliche Namen. Bei der Taufe für 21 Neugeborenen hat Papst Benedikt der 16. die Eltern aufgefordert, sich bei der Wahl des Vornamens für ihre Sprösslinge im christlichen heiligen Kalender zu bedienen. Und hat auch auf die Probleme hingewiesen, dieser endlosen Vervielfältigungen von Namen in einer multikulturellen Gesellschaft, wo natürlich heute die Namenbücher, Knauers Namenbuch, hat vor einigen Jahren noch 4.000 Namen umfasst und heute 6.000 oder 7.000, die zertifiziert sind, die man geben darf. Wenn Sie die Geburtsanzeigen mit den Namen anschauen in Ihrer lokalen Zeitung, die sind ja bei uns in der Schweiz noch drin, dann können Sie, ich würde mal sagen, 8 von 10 Namen haben Sie keine Ahnung mehr, was das für ein Name ist, woher der überhaupt kommt. Nun, bei der Namengebung ist es jetzt natürlich schon so, dass die Kinder sagen, ja, das ist meine Sache. Da muss ich schon selber schauen, da hat mir niemand etwas zu befehlen. Was ich meinem Kind für einen Namen gebe, und das ist der erste grandiose, großartige Megatrend seit der Aufklärung, nämlich die Tatsache, dass wir aufgefordert werden, für uns selber zu schauen. Dass wir aufgefordert werden, Verantwortung für das, was wir tun, zu übernehmen. Das ist dieser grandiose Aufstieg des Subjekts in der Aufklärung. Kant zum Beispiel, Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Oder Kopernikus, nicht wahr? Der auf der einen Seite die Menschen gekränkt hat, indem er die Welt an den Rand des Weltalls gestellt hat, aus dem Zentrum der Welt herausgerückt hat, unsere Welt, in der wir leben, und gleichzeitig das Individuum, das Subjekt ins Zentrum gerückt worden ist. Also dieses Evangelium der persönlichen Entfaltung, das ist ein ganz entscheidender Punkt aller globalen Ansprüche an die anderen Länder. Lasst den Leuten die Freiheit, etwas selber für sich entscheiden zu können. Von ihrer Frisur über ihre Kleider, denken Sie an die Burka-Problematik, bis hin zu ihrer Heirat und bis hin, wenn Sie so wollen, zu ihrem Tod, wo Sie selber bestimmen können, nicht wahr, wie Sie sterben wollen. Also dieses Evangelium der persönlichen Entfaltung kann man auch in drei Begriffen noch einmal abhandeln, indem man sagt, wir haben lange gelebt wie ein Kätzchen, ein schnurrendes Kätzchen in der Vorsehung Gottes, in der Hand Gottes. Er hat uns so gehalten. Gottes Vorsehung, das war unsere Sicherheit. Dann wurde Gott gewissermaßen, das ist mein Religionsbuch, diese Hand abgehauen. Und der arme Mensch ist auf den Boden gefallen und rundum sagen jetzt die Menschlein, die anderen zu ihm, es gibt keine Vorsehung mehr, es gibt eine staatliche Vorsorge auf der einen Seite, aber noch wichtiger ist, du musst dich jetzt selber vorsehen. Das ist deine Sache, dein Leben zu gestalten. Es ist auch, wenn wir an mein Altersbuch darauf schnell eingehen, schon interessant, sich auch zu fragen, inwiefern, nicht wahr, wenn man pensioniert wird, noch einmal ein Schub auf einem zukommt, ein altersbedingter Individualisierungsschub, wenn Sie daran denken, dass in Österreich pro Jahr, ich habe das über den Daumen gepeilt, etwa mit 130.000 Leute in die Pensionierung fallen, sage ich mal, mit einem kalendarischen Datum, von einem Tag auf den anderen, fallen sie aus dem Gatter der Erwerbswirtschaft, wo sie fest eingespannt sind, über einen Rand und liegen am Morgen im Bett und fragen, was sie heute machen sollen. Dann beginnt gewissermaßen noch einmal ein Individualisierungsschub, eine Art von völlig unerwarteter und Freiheit, wo man schlecht darauf vorbereitet ist und wo viele Leute dann schon am zweiten Tag ihre Frau fragen, wann gibt es Mittag oder kann ich heute mit ihr einkaufen kommen mit der Katastrophe, die dann folgt, wenn man nicht geübt ist oder im Supermarkt, die Frauen ja kennen. Gut, diese späte Freiheit, nicht wahr, die ist ein Gegenstand auch meines Buches. Inwiefern ist diese späte Freiheit eine Last und eine Lust gleichzeitig, wenn man älter wird? Und inwiefern muss man versuchen, diese zweite Periode der Freiheit auch sinnvoll zu nutzen für die ganze Gesellschaft, jedenfalls so, dass der Einzelne nicht eben diese Leere spürt und meint, das, was jetzt komme, sei nur noch eine Art Warten auf das Ende. Nun, diese Freiheit, der erste Punkt, ist natürlich nur dann möglich, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind. Das ist der zweite Punkt und der dritte Punkt. Der zweite Punkt, Megatrend in der modernen Gesellschaft, ist, Ich kann nicht frei wählen, wenn ich nicht auswählen kann. Wenn Sie hier nur einen Stuhl in diesem Saal hätten und Sie kommen hinein zu einer Vorlesung und der Herr Köp, Sie würden den Herr Köp fragen, wo soll ich mich setzen? Und der Herr Köp sagt, Sie können frei auswählen, es ist aber nur ein Stuhl da. Dann ist das ganz sinnlos. Es gibt Freiheit nur, wenn Wahlmöglichkeiten da sind. Und Freiheit gibt es auch nur, wenn nicht alle Sitze schon besetzt oder reserviert sind. Es könnte ja sein, dass alle von Ihnen wie in einem Theater oder in einem Konzertsaal eine kleine Plakette hätten mit einem für Sie reservierten Stuhl. Das war die vormoderne Gesellschaft. Überall Reservationen. Auf die Frage, wenn Sie hineingekommen sind in den Saal des Lebens und gefragt haben, wo ist mein Platz in dieser Gesellschaft, haben alle Instanzen im Wirtschaftsbereich, im Heiratsbereich, im Gewerbebereich, im Wohnbereich gesagt, das ist für Sie dort und dort reserviert. Sie dürfen das nicht, oder? Mit da nicht. Heute kommen Sie hinein in den Saal des Lebens und mit 16 oder 18 wird den jungen Menschen gesagt in unserer Gesellschaft auf die Frage, wie soll ich mein Leben gestalten? Soll ich heiraten? Was soll ich heute anziehen? Was für einen Beruf soll ich wählen? Sagen alle rundum, das ist letztlich deine Sache. Und sie hüten sich davor, die Eltern, zu streng und zu ernsthaft ab 18 mit den Kindern darüber zu sprechen, was sie sollten und was sie nicht sollten. Etwa in Bezug auf das Essen, in Bezug auf die Frisur, in Bezug auf das Rauchen. Und ganz schlimm wird es, das wissen Sie alle ganz genau. Hier haben wir das verinnerlicht, unglaublich, innerhalb von 100 Jahren vollständig verinnerlicht, dass es nicht geht, dass wir unseren Kindern sagen, wen sie zu heiraten oder mit wem sie eine Freundschaft zu pflegen haben. Und kommen Sie mal mit jemandem nach Hause, wo die Eltern große Augen machen, dann sagen die mal gar nichts. Aber wenn die gegangen sind, dann kennen wir schon, sagen die Eltern dann, um Gottes Willen. Aber ja, nichts sagen, sonst heiraten die noch. Also es ist schon so, die Eltern würden gerne etwas steuern. Aber wenn sie einmal einem Kind mit 16 verbieten, mit einer Freundin, der er sich ausgewählt hat oder umgekehrt, nicht mit der oder dem nach Hause zu kommen, dann haben sie ein Jahr lang oder zwei Jahre lang größte Probleme mit ihren Kindern. Oder? Sie sehen, wie diese Vorstellung der Freiheit, der Autonomie nicht gerade in diesem Bereich durchgesetzt worden ist, sodass sich alle eisern daran halten und wer sich nicht daran hält, der bekommt die allergrößten Probleme auch mit seinen Kindern. Nun können wir in Bezug auf die Optionen, die Wahl, ich betone noch einmal, ohne Auswahl keine Wahl, ohne Wahl keine Freiheit. Jetzt können wir diese Wahlmöglichkeiten, dieses Schauspiel, letztens war ich im Aldi, da war auch ein älterer Herr von mir zugange, der hat immer gesagt, du verreckte sich. Ich weiß nicht, ob Sie da kennen, dieses Fluch, schweizerische Fluchen. Ne? Der war erstaunt darüber, was es da alles gibt und wie sauber das alles da wie im Lidl halt der Reihe nach aufgereiht ist. Mir macht das gelegentlich Spaß zu schauen, wie das gemacht wird in den unterschiedlichen Supermärkten. Aber dem kam das vor und vielen kommt es vor, auch den Kindern, wie ganzjährig Weihnachten. Da wird stiegelisinnig, sagen die Schweizer auch. Ob der wahnsinnigen Auswahl heute an Olivenölen zum Beispiel, an Kaffeesorten, an Broten, an Käse und so fort, wird stiegelisinnig, weiß gar nicht mehr, was sollst machen. Wir können das jetzt unterteilen in Nichtleben und in Leben, wie die Versicherungen. Ne? Wenn wir jetzt noch schnell auf der Lebensseite bleiben, dann haben Sie diese Vervielfältigung der Wahlmöglichkeiten natürlich nicht nur in Bezug auf die Namengebung, sondern weltweite globale Heiratsmärkte. Wo böse Zungen sagen, es gibt auch, was die Heiratsmärkte betrifft, erste, zweite, dritte und vierte Heiratsmärkte, oder? Ausweichmöglichkeiten, wenn der erste nicht klappt. Dann haben Sie, was das Kinderhaben betrifft, haben Sie Optionen. Sie können heute auf die Frage der Kinder, Ja, sag mal, wie hat es mich gegeben? Da haben die Eltern früher gesagt, so wie immer. Dann fragen die Kinder nach, was heißt so wie immer? Dann haben die Eltern ein bisschen herumgedruckst und gesagt, ja, Mann und Frau müssen irgendwie zusammenkommen, dann gibt es Kinder. Das können sie heute nicht mehr sagen. Ich habe gerade ein Buch gesehen, ein amerikanisches mit dem Titel 40 Ways to Get a Child. Es gibt heute, weiß Gott, genug Möglichkeiten, ohne dass Mann und Frau zusammenkommen, Kinder zu haben. Und es gibt immer mehr Frauen, die weigern sich, mit einem langweiligen Mann ein Kind zu haben. So habe ich das letztens gelesen. Und wenn Sie unsere Stars anschauen, nicht wahr? Dann sehen Sie, was da in etwa läuft, oder? Dass da sehr viele Kinder dann von der sogenannten Prominenz aufwachsen. Die haben dann 5 Eltern, schon bei der Geburt. Der spendende Vater, die spendende Mutter, die austragende Mutter, die erziehende Mutter und der erziehende Vater, 5 Eltern, oder? Und dann wird noch geschieden, dann kommen dann sehr schnell plötzlich 10 Eltern zusammen. Und so haben wir immer mehr Kinder in unserer Gesellschaft, die haben viele Eltern, aber wenig Geschwister. Es ist bei der Altersstruktur auch sehr interessant, dass wir natürlich heute viele Kinder haben, zum Beispiel unsere Enkelkinder haben 5 Eltern und Großeltern zusammen, also die Eltern unseres Schwiegersohnes. 5 Großeltern haben sie, die Eltern des Schwiegersohnes, die Eltern unserer Tochter, meine Frau und ich, und noch eine Mutter, die Mutter meiner Frau lebt noch mit 95, 5 Großeltern, meine Mutter hat vor einem Jahr auch noch gelebt, hatten die Kinder 6 Großeltern. Oder? Das ist epochal neu, das gab es nie. Das sind ganz neue Verhältnisse, mit denen wir nicht nur fertig werden müssen, sondern an denen wir uns auch erfreuen können. Was für ein heftiges Zusammensein von Generationen, von vielen Generationen. Wir haben eine Art Hochstammfamilien in unserer Gesellschaft, anstelle der Niederstammkulturen mit vielen Geschwister. Man kann sich da fragen, was ist gescheiter? Wir sagen in unserem Buch, wenige Kinder sind ein Segen für die Kinder, nicht nur für die Eltern. Weil nicht nur die Erbquote steigt, sondern auch die Zuneigungsquote pro Kind. Und es eine heftige Liebe gibt, Zuneigung der Eltern zu den Kindern, bis ins hohe Alter hinein. Natürlich steigt auch die Sorgenquote, wenn man weniger pro Kind mehr Sorgen. Letztens hat mir eine ältere Dame gesagt, die Sorgen mit meinen Kindern haben erst aufgehört, als die auch im Altersheim waren. Das hat heute seine tiefe Wahrheit. Man liebt die Kinder so und hilft ihnen so lange, dass man irgendwie mit den Sorgen nie ein Ende hat, auch wenn sie 40 sind, 50 sind, 55 sind, oder? Aber wir erwarten das als eine Beruhigung der Gesellschaft. Und wir glauben, dass der Generationenkrieg damit überhaupt nie stattfindet, weil ja in diesen vielen Familien, diese Hochstammfamilien, viele Generationen äußerst gedeihlich miteinander umgehen und einander sehr, sehr gern haben, vielleicht lieber haben als früher in einer kindersegensreichen Familie, wo die Mutter 10 Kinder hatte, 8 Kinder hatte oder manchmal in der Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, 12 Kinder und 15 Kinder. Und sich dann ein Leben lang entschuldigen muss dafür, dass sie die Zuneigung, die eigentlich nötig gewesen wäre, nicht abrufen konnte. Gut, im Lebensbereich, ja, das ist, wenn Sie den ganzen Lebenslauf betrachten, von der Zeugung über die Geburt, über die Heirat, über die Vornamengebung, über die Wahl des Jobs dann, über die Veränderung des Wohnsitzes, bis hin, und das ist jetzt das, was ansteht in unserer Gesellschaft, zur Exit- und Sterbediskussion, soll man das auch noch selber verantworten? Muss schon eine Patientenverfügung selber verantworten? Schreibe noch meine Todesanzeige allenfalls selber und hebe noch mein Grab am Schluss selber auf. Also das Letzte ist jetzt sehr übertrieben, aber wir haben in unserer Zeitung jetzt sehr häufig haben wir Todesanzeigen, die von den Betreffenden selber vorher befasst worden sind. Das ist meine Sache, nicht die Sache meiner Verwandten oder was ich hier mache. Und Exit, die Organisation Exit und die Organisation Dignitas ist nichts anderes als der Versuch, nicht wahr, diesem Wahn, dass man für alles selbst verantwortlich sein muss, auch in Bezug auf die letzte schwierige Phase des Lebens, noch entgegenzukommen. Wir haben natürlich im Buch unsere dezidierte Meinung dazu. Wir meinen, dass eine gute Option und eine gute Alternative zu Exit und zu Dignitas natürlich die Hospizbewegung und die Palliativmedizin sind. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Wir sehen, dass es auch hier Grabsteine, um Gottes Willen. Letztens habe ich einen Sarg gesehen in Form einer Reisetasche, weil der Mann gern gereist ist. Wir haben in Haslen im Appenzellerland einen Friedhof, da sind alle Grabdenkmäler sind noch die gleichen, wie sie immer waren, nämlich ein Holzkreuz. Da sagt die Friedhofsverwaltung, bei uns gibt es keine Wahl, oder? Was diese Dinge betrifft, sondern alle haben bei uns 25 Jahre das gemeindliche Holzkreuz und das zweite müssen sie selber zahlen. Schauen Sie mal heute, was es alles gibt bei den Bestattungssitten. Bis hin zu der merkwürdigen Form, dass man die Asche seiner Mutter zum Beispiel oder seiner Frau oder umgekehrt die Frau des Mannes in einem Diamanten geschmolzen oder aus der Asche um den Hals tragen kann. Können Sie im Internet bestellen, machen lassen. Hier bin ich jetzt nicht so sicher, ob das eine obskure Sitte ist. Hier bin ich beinahe fast der Meinung zu sagen, wer katholisch ist, kennt das natürlich, oder? Der ganze Reliquienkult, die Skapuliergeschichte und alles, was wir damit erlebt haben. Gut, also das ergreift jetzt den ganzen Lebenslauf, diese Optionierung. Überall, du bist selber verantwortlich. Man könnte auch sagen, das Individuum ist eine Sturzgeburt, ist auf den Boden gefallen, jetzt steht vor ihm steht das Leben und überall sagen die Leute, musst selber verantworten. Musst du selber machen. Ich komme dann noch darauf, dass es sehr viele Leute gibt, die sind natürlich überfordert. Denen können sie 10-mal sagen, muss das selber verantworten. Jetzt suche endlich einen Job und eine Arbeit. Können das nicht, geht nicht, ist ganz schwierig. Oder? Die Leute bleiben immer ähnlich etwa, was die Drittelstruktur in unserer Gesellschaft ist. Es gibt virtuose, aktive Leute, oder ein Drittel unserer Gesellschaft, die packen alles, ne? Da gibt es solche, die packen ihre Spezialität, wieder einen Drittel, die machen genau aus, was sie können und darauf spezialisieren sich. Und dann gibt es einen Drittel in allen Gesellschaften, die wir kennen, die tun sich halt schwer mit einer freiheitlichen Ordnung. Gut, jetzt wenn wir bei den Nicht-Leben-Geschichten sind, Weine ist ja sehr gut, oder? Man darf ja heute keine Weine mehr schenken, hat mir letztens ein Kollege gesagt, weil im Internet jeder Wein angeschrieben ist. Bekommst du ein Geschenk, irgendeinen Wein, da geht der Gastgeber, der den Wein bekommt, kaum ist der Gast gegangen, geht er gleich mit der Flasche ans Internet und schaut, ob sie 12 oder 15 Euro oder 30 gekostet hat. Furchtbar, kann kein Wein mehr schenken. Oder? Aber wenn Sie mal in die Weinwelt eintauchen im Internet, 10 Millionen Einträge oder Weine global, es ist unglaublich, diese Auswahl, die Sie haben. Ich mache mir einen Spaß, bei Vielmann in Zürich an der Bahnhofstraße gelegentlich zu fragen, wie viele Brillenfassungen das sie haben. Jetzt haben sie 17.500 auf 3 Stockwerken. Und wenn ich den Studenten jeweils eine praktische Übung empfohlen habe in Multioptionsgesellschaft, Freiheit, habe ich gesagt, geht zu Vielmann, ohne dass ihr jemanden dabei habt und versucht dort eine Brille zu kaufen. Da habt ihr ein wunderbares Beispiel für das, was überall in der Gesellschaft abläuft. Wenn Sie die Frau dabei haben, geht es natürlich besser. Ne? Auch was das die Kleider betrifft, sagt sie, wenn die Hosen anleihst, komme ich nicht mit. Zum Beispiel. Oder der Mann sagt, aber nicht schon wieder diese Bluse. Also die Frau ist eine Autorität, die Ihnen bis zu einem gewissen Grad die Entscheidungen abnimmt. Das ist auch gut so und das ist bei Einkäufen natürlich wunderbar. Aber wenn ich heute zum Beispiel an diesen Vortrag gekommen bin und meine Frau gefragt hätte, was soll ich anziehen für diesen Vortrag in Feldkirch, dann hätte sie sich zurückgelehnt, darum frage ich auch nicht, hätte gesagt, das ist deine Sache. Muss halt selber schauen. Ne? Hingegen, wenn sie mitgekommen wäre, dann stimmen wir uns miteinander ab, sollst du da lecken, ich da, komm, wir schauen mal noch, ob das und so. Und so wird auch eingekauft. Also Sie sehen, es gibt natürlich schon Möglichkeiten, das ein bisschen zu umgehen, dann, dass man immer verantwortlich sein muss dafür. Was habe ich hier? Gut, Internet ist natürlich das modernste Beispiel einer gewaltigen, zweiten, parallelen Multioptionsgesellschaft. Und hier behaupte ich, Ich habe mit Herrn Köpp kurz darüber gesprochen am Telefon. Es gibt Leute, die sagen, ja, das ist wunderbar mit den Optionen, aber wer kann schon auswählen aus Anzügen, aus teuren Brillen, aus Parfums und so fort? Das können doch nur die Leute, die es vermögen. Dann sage ich, nein, es gibt ein garantiertes Grundeinkommen an super vielen Optionen, die es früher gar nicht gab, die sind gratis für alle. Internet. Denken, was man will. Schauen Sie, in vielen Ländern der Welt kann man heute auch noch nicht denken, was man will. Und das aufschreiben, was man gedacht hat. Das ist der erste Befreiungsschritt in einer modernen Gesellschaft. Verstehen Sie? Die Kuriositas-Verbote, die Neugier-Verbote abschaffen und sagen, Leute, ihr könnt denken, was ihr wollt. Das ist ja heute so durch, dass es Wahnsinn wäre, heute einem Sohn, auch wenn wir gute Katholiken sind, Herr Köb, zu sagen, oder einem Enkelkind abends, ich komme zu ihm, wenn es 3 ist oder 4 ist, ins Schlafzimmer und sage, schau, mein lieber Lukas, du darfst dann heute Nacht nicht denken, was du willst. Das war aber noch so, oder? Früher. Beichten. Nicht alles denken. Es gibt ein sündiges Denken. Das ist völlig vorbei. Können Sie den Kindern nie mehr beibringen, dass es so etwas gibt, oder? Es ist voll offen, diese Welt. Ne? Jetzt haben Sie die Apps. Die Applikationen fürs iPhone. 100.000 in den USA. Meine Frau hat jetzt gerade drauf gespeichert, davon sind 10.000 gratis auf ihr iPhone, zum Beispiel Vogelstimmen. Da sind 50 Vogelstimmen drauf. Hören Sie eine Vogelstimme, dann können Sie die abgleichen mit den Vogelstimmen, die Sie auf dem iPhone sagen, und sagen, ach, das ist ein Domspatz. Oder? Ach, das ist nicht eine Singdrossel, sondern eine Misteldrossel. Man kann schnell abhören auf ihrem iPhone, wie die singen und so. Ne? Unglaublich, was es da in dieser Parallelwelt für Möglichkeiten gibt. Und ich empfehle allen Eltern, ich muss das auch lernen, ich hatte ein Büro, da hat man für mich alles gemacht, auch was Computergeschichten betrifft. Ich empfehle allen Leuten, die das nicht machen oder nicht können, lernen Sie mit Suchmaschinen umgehen. Wenn Sie zum Beispiel Klavier spielen, eine Variation von sagen wir mal Mozart oder die weiß da irgendetwas sehr Spezielles, dann gehen Sie ins Internet, geben bei Google diesen Titel ein und dann haben Sie 100.000 Einträge samt Musikbeispielen von Pianisten, die da spielen und so. Können auch die Partitur gerade ausdrucken, haben alle Rezensionen der letzten 5 Jahre, wer das gespielt hat. Es ist unglaublich, oder, was diese Welt einem für Möglichkeiten eröffnet und zwar Möglichkeiten, die fast nichts kosten, oder? Und wenn Sie dazu noch E-Mail lernen, musste ich auch lernen. Ich würde mal behaupten, ich würde allen von Ihnen würde ich innerhalb von 10 Minuten E-Mail beibringen auf einem Computer. Gut. Ihnen habe ich auch eine E-Mail geschrieben. Alles klein geschrieben. Ohne Punkt und Komma, oder? Einfach drauf los. Gut, jetzt gibt es auch Konzeptionen. Es gibt natürlich auch philosophische Weltanschauungen und Todesanschauungen. So viele, wie sie nur in ein 3000er Bücher gestellt, 3000 Bände packen können. Meine Multioptionsgesellschaft versucht zu sagen, auch auf der Ebene des Geistes haben Sie diese Optionen. Und das ist wunderbar so. Sie können auswählen, was Sie für eine Weltanschauung, für eine religiöse Anschauung sich für Ihr Leben paratlegen wollen. Und wenn ich die Multioptionsgesellschaft geschrieben habe, Herr Köb, haben Sie schon recht. Mein Anspruch war selbst, dass es verschiedene Gesellschaften gibt. Auch diesen Anspruch nehme ich in meinem Buch auf und sage, es wird Weltanschauungen geben, es wird religiöse Strömungen geben, es wird Regierungsformen und Länder geben in dieser Welt, von dem wir noch gar nicht wissen, was da alles abläuft in der Zukunft. Weil eine Folge, nicht wahr, der Freiheit ist, dass wir immer weniger wissen, was in der Zukunft passiert. Darauf werde ich dann noch gesondert eingehen. Gut, der dritte Punkt noch kurz. Also das ist die Individualisierung oder Subjektivierung, dann die Optionierung und dann hier die Enttraditionalisierung. Schauen Sie, bei den Brillen, bei den Kleidern, bei den Namen wäre ja alles kein Problem, wenn man immer sagen könnte, ja, ich mache das so wie immer. Kinder haben so wie immer, Kinder taufen so wie immer, Namengebung so wie immer, ich kaufe mir diese Marke wie immer, dann würde aber gar nichts in unserer modernen Gesellschaft laufen. Da wäre es ganz schwierig, nicht wahr, von Modernisierung zu sprechen. Das sind nun eben die vormodernen Gesellschaften, die sich repetieren in die Zukunft hinein, die das, was sie gemacht haben, ihre Erinnerung an das Früher, immer vollständig in die Zukunft hinein weiter repetieren. Und diese Gesellschaften sind auch ganz sicher, das ist verlässlich. Sie wissen, was da kommt, weil alle immer sagen, so wie immer. Wenn ich Ihnen sagen würde, morgen kommen Sie wieder in diesen Hörsaal, ich rede zu lange, wenn ich jetzt das alles versuche, was ich im Kopf habe, Ihnen nahezubringen, kommen Sie morgen wieder, alle setzen sich auf den gleichen Platz, so wie immer, und alle ziehen das Gleiche an wie gestern, so wie immer, nur der Referent erzählt etwas anderes. Dann hätten Sie eine hohe Sicherheit, wer wo sitzt und was. Sie müssten morgen nicht überlegen, was Sie anziehen sollen. Wenn das hingegen frei ist, sitzen morgen alle auf Plätzen, von denen Sie heute nicht wissen, was Sie morgen für Plätze haben. Und Sie wissen morgen noch nicht, eine Stunde vor dem Vortrag, was Sie jetzt überhaupt anziehen sollen. Das ist natürlich großartig in einer Burka-Gesellschaft, oder? Wo die Frau wunderbar weiß, immer wenn sie auf öffentliche Plätze geht, ganz klar, so wie immer, ich ziehe das an wie immer. Ne? Oder die Tracht früher in unserem Breitengraden war ja etwas Ähnliches. Die Hauben, nicht wahr? Die man hatte. Gut, wir leben also in einer Emanzipation der Möglichkeiten. Man könnte auch sagen, die Tradition, das ist wie ein Permafrost, in dem wir gesteckt sind in der vormodernen Gesellschaft. Ich nehme an, Sie kennen die Bilder des jüngsten Gerichtes, wo sich die Leiber aus Fleisch und Blut aus den Böden herausarbeiten. Fiorentino, glaube ich, ein großer Italiener, wo sich die Leiber herausarbeiten. Man kann sich die Aufklärung so vorstellen, dass wir eingebettet waren, Kierkegaard sagt, oder dass wir waren wie Rösser im Geschirr. Hinten saß jemand, hat genau gesagt, was zu tun ist. Jetzt kommt eine Entfesselungsbewegung, eine Freisetzungsbewegung und jetzt arbeiten sich in den letzten 400-500 Jahren seit der Renaissance der moderne Mensch arbeitet sich aus dem so wie immer. Wir machen das so heraus und versucht, das ist der erste Punkt eben dieser globalen Vorstellung von Freiheit, versucht den anderen Kulturkreisen beizubringen, dass sie endlich aufhören sollen zu sagen, so wie immer, und auf ihre freie Verantwortlichkeit pochen sollen, auf die Demokratie pochen sollen. Die Demokratie und der Markt sind dann nur Ableger dieser kulturellen, großartigen Geschichte, in der wir leben. Oder die Demokratie, können wir gleich die drei Punkte. Jeder, one man, one vote, oder? Jeder hat die gleichen Rechte. Es gibt hier keinen Prinzen, keinen Fürsten und keinen König und Kaiser, der sagt, was in dieser Welt zu tun ist, wer was zu tun hat, wer wie zu heiraten hat und wann. Gibt es nicht, oder? Sondern du bist deines Glückes Schmied. Das sehen Sie in der Demokratie, wo jeder mündige Mensch seinen Wahl- oder Stimmzettel bekommt. Dann das zweite, Optionen. Es ist sinnlos zu wählen in einer Einparteiengesellschaft, wo es nur einen Kandidaten gibt oder einen Kandidaten für einen Sitz, oder? So haben Sie immer mehr Kandidaten, immer mehr Listen, das ist auch gut so. Das ist eben, um dem Einzelnen die Wahl zwischen den unterschiedlichen Meinungen und Auffassungen zu ermöglichen. Wenn die Wahlbeobachter etwas kontrollieren, international kontrollieren sie, erstens bekommt jeder seinen Stimmzettel, zweitens sind alle Volksgruppen in der Gesellschaft, religiöse Gruppen und was sie immer wollen, vertreten mit Listen, sodass man wirklich wählen kann. Und der dritte Punkt hier, geheime Wahl, damit die Traditionen nicht spielen, damit nicht jemand kommt und sagt, ich hau dir eins auf die Finger, wenn du den wählst. Geheime Wahl. Niemand weiß, wer wie wählt. Und wenn Sie in einem Betrieb einmal aufgehalten haben, in einer Betriebsversammlung gefordert haben, geheime Wahl, dann wissen Sie selber, warum Sie das getan haben. Damit Ihnen niemand nachher auf die Finger klopft und sagt, und warum hast du so gewählt? Ne? Das ist dieses Prozedere, wo die Kinder auch immer irgendwie stutzen und mysteriös finden, wenn bei der Wahl auch der Regierungschef ein Blättchen faltet, dann kommt aus der Kabine, läuft dahin und wirft dieses in die Urne, oder? Geheim. Niemand darf wissen, wer gewählt hat. Traditionslos. Er hat Optionen und er ist selber verantwortlich für die Erzeugung seiner Regierung. Oder? Es gibt natürlich in der modernen Gesellschaft selbstverständlich auch Autoritäten, nicht nur in Liechtenstein, wenn ein Fürst da ist. Der Unterschied ist, wir erzeugen in einer Demokratie unsere Autorität selber. Und das ist entscheidend, oder? Wir können jedes Jahr neu bestimmen, jedes vierte Jahr. Der Nationalrat, der österreichische, wird er neu bestimmt. Und wer sich bewährt hat, bleibt. Wer sich nicht bewährt hat, wird abgewählt. Es kommen neue Leute. Wir erzeugen unsere Autoritäten selbst. Es ist nicht so, dass die moderne Gesellschaft keine Autoritäten hat. Es ist in der Familie auch so. Wenn Sie heiraten, erzeugen Sie bis zu einem gewissen Grad Ihre Autorität selber. Sie heiraten jemanden, von dem Sie verlangen und annehmen, dass er mit Ihnen diese Geschäfte zu zweit, oder die zu tun sind, verhandelt und ausmacht. So, jetzt müsste ich einen längeren Exkurs machen über die Genese aus der christlichen Heilsgeschichte. Ich sage zwei Sätze dazu. Also man kann sich ja fragen, woher kommt jetzt diese Vorstellung, dass der Freiheit des Einzelnen, also die christliche Weltanschauung besteht ja darin, dass wir zwei Welten haben, ein Diesseits und ein Jenseits. Und die christliche Todesanschauung impliziert, dass wir erlöst werden, also vollkommen werden, in einer anderen Welt, nicht in dieser Welt, dass diese Welt eine Welt des Leides, eine Welt der Tränen, eine Welt ist, die nicht in dieser Welt erlöst werden kann, sondern der Tod ist das entscheidende Übergang in eine Welt, wo allenfalls ewiges Heil uns bekommt oder ewiges Unheil uns blüht. Das Zweite ist, wir brauchen jemanden, der uns erlöst, oder? Das ist die christliche Heilsauffassung. Wir können uns nicht selber erlösen. Bei den Protestanten, teilweise bei den Evangelischen noch strenger. Sola fide, allein die Gnade. Wir können machen, was wir wollen. Nur Gott entscheidet, ob wir zu den Auserwählten gehören oder nicht. Wie immer wir gelebt haben, spielt keine Rolle. Ne? Aber wir brauchen einen Fremderlöser, der herabsteigt in diese Welt, Mensch wird, sich ans Kreuz schlagen lässt und nachher aufersteht und die Menschen dadurch erlösen. So, wenn Sie jetzt das streichen, diese zweite Welt, das Jenseits, und es bleibt die Vorstellung, dass der Mensch nicht vollendet ist und irgendwie erlöst werden will, dann will er in dieser Welt selber erlöst werden. Und jetzt kommt das Jenseits in die Zukunft zu liegen und das, was christliche Heilsgeschichte genannt wird, heißt nun Fortschrittsgeschichte. Wir schreiten fort auf ein ewiges Heil zu. Aber dieses Heil ist im Diesseits. Wir erfinden ein Jenseits im Diesseits, eine differenzlose Weltgesellschaft, wo alle ohne Unterschiede von Mann und Frau, von Jung und Alt, von Schwarz und Weiß, von Gelb und Braun und so fort, alle friedlich gleicher Auffassung sind und alle friedlich das, was es auf dieser Welt gibt, teilen. Oder? Das ist diese Vorstellung, die überall bei den internationalen Organisationen irgendwo am Ende steht. Und jetzt der entscheidende Punkt ist, wir brauchen keinen Fremderlöser. Es gibt immer wieder Fremderlöser, die bei uns auftreten. Der Messias-Faktor, oder? Nämlich Nationalsozialismus, Faschismus, Kommunismus mit Erlösergestalten. Auch Obama wurde bezeichnet am Anfang seiner Karriere als jemanden, der wie ein Erlöser auftritt. Berlusconi, dessen schreckliches Ende ja bevorsteht, hat gesagt, die italienischen Vorgänger von mir versprechen euch zu erlösen, ich werde euch erlösen, oder? Also die spielen alle mit der christlichen Symbolik. Aber der entscheidende Punkt ist, wir wollen eigentlich keine Fremderlöser, sondern uns selber erlösen. Alle haben die Aufgabe, sich selber glücklich zu machen. Überall heißt es auch bei uns, ja, da musst letztendlich bist du für dein Glück verantwortlich. Das kann dir niemand jetzt von oben herab geben oder befehlen. Das fällt dir nicht einfach zu. Du bist deines Glückes Schmied. Wenn wir mal überlegen, was das gegenüber der christlichen Heilsauffassung, wo ich sage jetzt mal deutlich überspitzt, wo die christliche Vorstellung sagt, naja, das Leben ist ein Problem. Immer. Ihr habt Probleme mit euch, mit den Mitmenschen, Probleme mit der Welt. Das wird sich nie ändern. Aber in einem Jenseits wird sich das ändern, oder? Und wir jetzt auf diesem Marsch nach vorn versuchen jetzt dieses Jenseits im Diesseits zu erreichen, lebendigen Leibes in den Himmel zu kommen, oder? Das ist unsere Vorstellung. Gut, das zur Genese, jetzt komme ich das muss ja alles sehr viel kürzer machen, Herr Köber, oder? Wie lange haben Sie mein Referat angesetzt? Ist irgendwie jetzt schon, passt? Gut, nein, ich werde jetzt 1, 2, 3 im Sauseschritt eilt die Zeit, wir eilen mit, oder Wilhelm Busch, so ist das so. Ne? Gut, also ich komme jetzt zu den Konsequenzen. Sie haben im neuen Spiegel, haben Sie gerade gehabt, nicht wahr, ausgebrannt, oder? Man könnte auch sagen, das ist eine der maßgeblichen Konsequenzen, dass dieser Overkill, diese Überforderung, dass man alles selber machen muss und überall die Leute einem anherrschen und sagen, das ist deine Sache. Und jetzt reiß dich mal zusammen. Oder am Riemen, wie die Schweizer sagen, oder? Reiß dich am Riemen. Jetzt mach das mal so. Ne? Das ist natürlich schon bei jungen Leuten manchmal eine maßlose Überforderung zutage tritt. Ich sehe das bei meinen Studenten, die manchmal steinalt ausgesehen haben. Ich habe immer gedacht, wer ist hier eigentlich alt in den Vorlesungen? Die Professoren oder die armen Studenten oder mit dem Overkill an Dingen, die sie heute tun müssen, egal was das ist. Da gibt es diese merkwürdige Überforderung, die durch einen Kindergartenwitz ganz hübsch verdeutlicht wird. Da kommen die Kindergärtner am Morgen in den Kindergarten und fragen die Kindergärtnerin, ob sie heute wieder machen müssen, was sie wollen. Da sehen Sie genau das, was uns auch manchmal so geht. Haben wir wieder ein Wochenende, machen, was wir wollen, oder? Dann die Zeitschere ist auch eine Folge, nicht wahr? Eine Konsequenz. Immer mehr Wünsche, immer weniger Zeit, weil sie pro Wunsch auch immer weniger Zeit haben. Sie haben immer mehr Kleider im Schrank, immer weniger Zeit haben sie pro Kleid, um das anzuziehen, und vieles bleibt da hängen, ohne dass sie es je angezogen haben. Oder? Das ist die Zeitschere. Da könnte man auch sagen, das zunehmende Misstrauen in unserer Gesellschaft, das schaue ich als äußerst funktional an, ganz wichtig. Es ist gut, sind die Leute in einer globalisierten Gesellschaft nicht nur gegenüber Produkten, sondern auch gegenüber ihren Mitmenschen zunächst mal zünftig misstrauisch. Das finde ich gar nicht so schlecht, oder? Misstrauen enthebt einem der Prüfung. Ich lasse mich gar nicht damit ein. Ob es die groteske Beispiele gibt, wenn Sie etwa den Wallraff-Film Schwarz und Weiß, oder wie der hieß, vor 3 Tagen gesehen haben am Fernsehen. Das war irgendwie kurios, als er sich schwarz angemalt hat und sich unter die Weißen gemischt hat. Oder da war das Misstrauen natürlich deutlich spürbar. Wenn natürlich ein Schwarzer einen Jagdschein machen will in Deutschland, oder? Das ist natürlich kurios. Das war super Szene. Aber gut, Misstrauen finde ich im Prinzip etwas Gutes in modernen Gesellschaften. Auch gegenüber Produkten, Lebensmitteln, überall. Seid doch misstrauisch. Schauen Sie, meine Managerkollegen meinen immer, Misstrauen müsse aus der Welt geschafft werden und die Leute müssten vertrauen. Man müsste ihnen befehlen, Vertrauen zu haben. Der Kunde muss Vertrauen haben in seine Firma. Oder? Heute ist es richtig, wenn der Kunde mal zunächst mit Misstrauen an alles herangeht. Oder? Und Misstrauen heißt, er kürzt die Wege ab, er befasst sich gar nicht damit, wenn er misstraut, und auch nicht, wenn er vertraut. Vertrauen nimmt er einfach, Misstrauen, das lässt er einfach. Und dazwischen gibt es einen schmalen Pfad von Dingen, wo er das prüft, auch mit den neuesten Möglichkeiten und Mitteln. Gut. Aber die entscheidenden Konsequenzen, die werden nie genannt. Das erste ist die Riskanz, nenne ich das. Also Riskanz heißt, Sie kennen den Römerspruch, prüfe alles und behalte das Gute. Das können Sie natürlich nicht mehr bei 17.500 Brillenfassungen. Bei einem globalen Heiratsmarkt gilt diese Devise nichts, prüfe alles und behalte das Gute. Schon in einer mittleren Vinothek fallen Sie tot um, wenn Sie alles prüfen und das Gute behalten wollen. Oder? Das heißt, Sie müssen damit leben, dass es Dinge gibt, wenn Sie wählen, die vermutlich oder möglicherweise besser sein könnten als das, was Sie gewählt haben, weil Sie ja nie alles prüfen können. Oder? Also das sieht man vielleicht psychologisch ganz gut an einem Buffet oder wenn Sie Speisen wählen, nehmen wir mal Pizzen. Wir fünf gehen in ein Pizzarestaurant, da ins Casino da vorne, habe ich gerade gesehen, oder? Irgendeine Wirtschaft, gibt es vielleicht Pizza. Sagen wir aber nicht die gleiche, wir nehmen wenigstens unterschiedliche Pizzen. Dann, niemand hat eine, gibt 100 Pizzen. Wir sind keine Pizzakenner, auch wenn wir Margherita schon einmal gehört haben, oder? Das ist eine Möglichkeit, sich zu erinnern. Was. Aber dann kommen unterschiedliche Pizzen gleichzeitig serviert. Und Sie wissen genau, was an dem Tisch abläuft. Ich schaue den Franz Josef Köber an, verstohlen und auf seine Pizza und denke, hey, nochmal, die sieht aber wirklich besser aus als meine. Ne? Hätte ich doch das genommen. Das, was man nicht hat, hätte man meistens lieber als das, was man hat. Das geht bis zu den Partnerschaften hinein so, wenn man das einmal weiß, oder? Ja, bei den Partnerschaften ist es auch köstlich, oder? Es gibt so viele Möglichkeiten, es sind so viele schöne Menschen auf dieser Welt, dass sie, wenn sie mal verheiratet sind, schon an der ersten Einladung, dann bekommen sie Krach, oder, mit ihrem Partner. Und dann heißt es, ja, hättest du mir nicht müssen heiraten und so, ne? Und dann plötzlich denkt man, ja, und es gab so viele, warum habe ich das gemacht und so. Und jetzt schauen Sie, Sie leben viel besser, wenn Sie einmal daran denken, dass es prinzipiell so ist in einer modernen Gesellschaft, dass Sie nie alle Möglichkeiten prüfen können und damit immer gewissermaßen das Gefühl zurückbleibt, und das zwar das richtige Gefühl, dass es noch etwas gegeben hätte, was für Sie Ihnen besser gepasst hätte, was besser für Ihr Leben gewesen wäre. Frauen, die Kinder haben oder Frauen, die arbeiten. Da haben Sie typische Beispiele. Die arbeiten und keine Kinder haben, verzichten auf Karriere, die fragen sich im Verlauf ihres Lebens, x-mal war jetzt das wirklich das Gelbe von Ei. Hätte ich gescheiter Kinder gehabt. Und die Kinder haben, fragen sich das umgekehrt, oder? Jetzt haben wir hier natürlich schöne Maßgaben, wie man das verbinden kann. Gut, das zweite ist die Exklusion. Achte Punkt. Nein, hier, sechs. Exklusion. Wenn gewählt wird, dann fallen die Späne, mit anderen Worten, es gibt immer Leute, die nicht gewählt werden. Das ist eine traurige Sache in einer modernen Wahlgesellschaft mit autonomen Menschen. Man kann niemandem befehlen, auch in den Human Resources Abteilungen von großen Unternehmen nicht, dass sie Leute, die nichts bringen, wie sie sagen, einstellen. Man kann nicht befehlen, wer einzustellen. Man kann nicht Quoten befehlen. Sondern es ist immer Sache des Einzelnen, auch bei der Heirat. Ich persönlich bin der Meinung, dass es sehr viele Singles in dieser Welt, in dieser Gesellschaft gibt, die wollen und wollen und wollen eine tiefe, schöne Freundschaft haben. Die wollen vielleicht heiraten, aber sie fallen durch die Maschen. Weil sie weder intelligent, noch attraktiv, noch einen guten Beruf mit Geldverdienst und so fort haben. Und das ist eine Angelegenheit, die natürlich schon nach einem Wohlfahrtsstaat ruft, der umso stärker gefordert wird, je mehr sich eine Gesellschaft zu einer Gesellschaft entwickelt, wo alle immer wählen. Und wo alle sagen, wie zum Beispiel beim Tanzen, oder? Schönes Beispiel, ich habe die klassischen Stand im Gymnasium klassische Tänze gelernt, dann bin ich zum ersten Mal auf den Tanzplatz, wo einem niemand kennt. Dann gab es einmal Damenwahl damals in meiner Jugend. Und dann bei der Ansage der Damenwahl haben alle Männer gedacht, hoffentlich werden wir geholt zum Tanzen. Und dann gab es von 20 Männern, fünf Männer, die wurden nicht geholt und die Frauen waren auch nicht vorhanden, die waren nämlich vor der Tür. Und da haben wir gesagt, lieber nicht tanzen als mit denen. So ist es in unserer Gesellschaft, behaupte ich. Ne? Oder bei den Fußballmannschaften, du wählst, im Gymnasium auch. Und am Schluss sind fünf Jungs da im Fußball. Da sagt er, wenn der Lehrer sagt, wähle jetzt weiter, sagt er, die machen unser Spiel kaputt, die wählen wir nicht. Lieber nicht spielen als mit denen. Oder? Und das ist schon eine enorme Problematik, die halt eben eher selten gesehen wird. Ich nenne das die Exklusionsproblematik, wo ein vormoderner Staat bestimmt hat, wer was, oder? Wo, man könnte es mal, wo auch der Bucklige seine Frau bekommen hat, ich sage es mal so, mit den Heiratsgeboten, oder? Das war damals die Situation, die auch Probleme mit sich gebracht hat. oder in einem anderen Kulturkreis, wo verheiratet wird von oben oder von den Eltern. Ne? Auch Probleme, aber und bei uns natürlich auch Probleme, insbesondere für diejenigen, die eben außen vor sind dann. Gut, jetzt die enormste Konsequenz ist natürlich die Kontingenz. 5, 6, 4, 5, 6. Kontingenz. Ich war letztens mit dem Bucherli, das ist der Wetterprophet in St. Gallen, in der Ostschweiz, an einer Tagung. Dann hat er gesagt, die Wetterpropheten können das Wetter einigermaßen voraussagen, aber nicht machen. Außer die Chinesen natürlich. Dann ist mir eingefallen, dass wir alle gemeinsam die Gesellschaft machen und sie darum nicht voraussagen können. Genau umgekehrt. Gerade weil wir die Gesellschaft machen, können wir sie nicht voraussagen. Wenn wir sie nicht machen, können wir sie voraussagen. Wenn wir sagen, wir machen das alles so wie immer, können wir alles voraussagen, was morgen, übermorgen, in 10 Jahren, in 20 Jahren. Es gibt Gesellschaften wie die ägyptische, die haben 5000 Jahre lang überlebt mit der harten Aufforderung an alle, wir machen das so wie immer und es wäre kontrolliert und wer es nicht so wie immer macht, dem wird der Kopf abgehauen, renoviert, oder? Also das ist die Kontingenz, sehr interessanter Begriff, dass auch die Strategie in einer Unternehmung dann heißt, die selbst erzeugte Unsicherheit, was die Zukunft betrifft in modernen Gesellschaften, in ein, operativ handhabbar für die Unternehmen zu machen. Und ich sage dazu noch, ich finde das eigentlich schön, dass wir eine ungewisse Zukunft haben. Ich finde es schrecklich, wenn wir eine gewisse hätten. Es ist schön, dass es so viele Szenarien und Möglichkeiten gibt. Wobei es, ich habe eine Agenda hier. Temporale Ordnungen können Sie für die nächsten 10 Jahre aufstellen. Wann immer Sie Geburtstag haben, können Sie eintragen in der Agenda. Sie können sogar eintragen, wo Sie Ihre Geburtstage feiern. Die räumliche Ordnung, die können Sie in die Zukunft hinein festmachen. Auch noch bis zu einem gewissen Grad die sozialen Ordnungen, wen Sie einladen. Was aber an den Geburtstagspartys dann abläuft im Verhalten der Leute, das können Sie nicht vorausnehmen. Oder? Da haben Sie bei der Altersdiskussion das gleiche Problem. Da sagen diese Demografieforscher immer, ja, da können wir sehr gut vorausnehmen, was mit den alten Menschen passiert. Die leben ja alle heute schon, oder? Ist das Argument. Man kann die Quantität vorausnehmen. Man kann vorausnehmen, ob sie in urbanen oder eher ländlichen Gegenden wohnen werden. Man kann temporal vorausnehmen, wie viele etwa in geriatrischen Klinik ab 95 sind und so weiter. Aber wie sich die im Einzelnen verhalten und was dann selber sich wieder als Blase gewissermaßen ergibt, zum Beispiel, dass die Leute einem ungeheuren Fitnesskult, die Babyboomer, die jetzt ins Alter kommen, einem unglaublichen Fitnesskult so frönen werden in den nächsten 10 Jahren, dass die alle ihre Rechnungen von den fehlenden Pflegekräften, auch für Österreich, ins Kamin hängen können, verbrennen können. Weil die Leute viel mehr Acht geben und viel mehr für sich selber sorgen, was sie in einigen Ländern schon sehen, dass die Leute von 65 bis 75 viel weniger krank sind, die Kassen weniger kosten als die von 55 bis 65 zum Beispiel. Ne? Weil die Selbstsorge höher wird. Ne? Gut, das meine ich. Sie können das Verhalten... Schön, der Lübbe ist ja, glaube ich, ein Österreicher, oder Herr Köper, oder ein Deutscher, Hermann Lübbe. Da hat er mal gesagt, neu ist etwas nur, wenn es nicht voraussagbar wäre, ist, sonst wäre es ja nicht neu. Das heißt, wenn wir in einer Gesellschaft leben, wo dauernd Neues produziert wird, dann können wir das Neue da eben schwer voraussehen, weil ja neu heißt per Definition, ich kann nicht voraussehen, sonst wäre es nicht neu, sonst wäre es etwas, was ich kenne. Ne? Gut, jetzt komme ich zum Schluss, was tun? Ich habe mir auch ein paar Gedanken, also hier, das ist Versuch. Man muss ja irgendwie mit Handlungs, mit irgendwie ein paar Hinweisen, wie man sein Leben gestalten sollte, schließen. Das ist nicht meine Aufgabe, ich überschreite mir hier meine Kompetenzen. Das mache ich privat, persönlich. Das bereden wir im Freundeskreis. Aber es gehört nicht zur Aufgabe, zur genuinen eines Kulturwissenschaftlers, der zunächst versucht zu beschreiben, was ist und nicht zu sagen, was man tun soll. Trotzdem versuche es zu tun, wenn natürlich die Autonomie des Einzelnen sehr wichtig wird und das Ich in den Vordergrund rückt, dann muss man auch mit sich selber sich häufiger befassen. Man muss also das entwickeln, was man Ich-Sorge, Selbstsorge betrifft, entwickeln. Man könnte auch sagen, man muss eine Art, wie der Betriebswirt das sagt, SWOT-Analyse von sich selber machen, eine Stärke-Schwächen-Analyse von sich selber. Alle 5 Jahre. Was kann ich? Was will ich? Dazu gehört, was kann ich nicht mehr? Was kann ich neu? Sie werden staunen, wenn Sie mal diese Rechnung machen, was Sie mit 30 konnten, was Sie mit 50 können und was Sie nicht mehr können. Ich kann viele Beispiele aufzählen, was ich niemals konnte, was ich jetzt kann und was ich nicht mehr kann, wenn ich jetzt 70 werde in diesem Jahr. Also das heißt Autonomie. Wahrnehmen heißt, die Lateiner unter Ihnen wissen ja, woher das Wort kommt. Autonomie, Selbstgesetzgebung, Selbstdisziplin. Schauen Sie, das vergessen alle. Ich würde auch sagen, im WEF-Forum hören Sie natürlich diese Auslegung von Freiheit und von Autonomie halt einfach nicht. Oder? Das auch für den Banker, für den Wirtschaftsführer und für den Politiker. Schauen Sie mal Berlusconi an. Oder? Dass für die selbstverständlich gilt, dass sie sich einer gewissen Selbstdisziplin in einer Selbstdisziplin bewähren müssen. Und dass das Volk, das sie gewählt hat, diese Selbstdisziplin auch erwartet. Ne? Das ist die eine Art Selbstmoral gegenüber der eigenen Person. Dann der zweite Punkt, was die Optionen betrifft. Was sollen wir tun, wenn wir so viele Optionen haben? Erstens würde ich sagen, man muss eine Differenzakzeptanz entwickeln, insofern, dass man Freude hat, was es alles gibt auf dieser Welt, aber nicht alles haben muss. Weder ein Messi werden, der sein Haus und seine Räume vollstopft mit allem Zeug, was da untertags gekauft worden ist, und je all 2 Monate muss das zwangsgeräumt werden. Kein Messi werden, auch kein Eremit unbedingt, kein Einsiedler, der aussteigt und sagt, ich will damit nichts zu tun haben, sondern sich einfach klar zu machen, dass unsere Gesellschaft jeden Tag ein Füllhorn von Neuigkeiten über uns ausschüttet und diese glänzende, oder, Ansicht der modernen Zivilisation auch die anderen Kulturkreise verblüfft, allerdings eben ohne, dass auch klar gemacht wird, dass man auch in einer modernen Multioptionsgesellschaft der Fülle nicht alles haben kann, was es da gibt. Wir sind keine kleinen Kinder, die, wenn sie in einem Spielwarenladen sind, die Dreijährigen, reißen sie alles am Anfang herunter, wollen alles haben. Dann läuft die Mutter mit ihnen herum. Es ist ein langer Erziehungsweg, was die Kinder betrifft, dass sie nicht alles haben können, auch in Supermärkten. Nicht. Liselotte Pulver hat einmal gesagt, die Schweizer Schauspielerin, am meisten ärgert mich eine Einladung, die ich nicht bekommen habe und an die ich eh nicht gegangen wäre. Schauen Sie, es ist schön, in einer modernen Gesellschaft Einladungen zu haben, Fernsehprogramme zu haben, einen Kiosk voll Zeitschriften zu haben, ein Internet mit einem wahnsinnigen Angebot an Informationen zu haben, kulturelle Veranstaltungen zu haben. Aber sich nicht ins Boxhorn jagen davon, sondern versuchen, eben klarzukommen damit, dass ich nie alles haben kann und dass ich aufgrund dessen, was ich mir überlege, was ich bin und was ich will, auch eine kluge Auswahl treffen kann, was diese Optionen betrifft. Und zum letzten Punkt, das ist nun eben sehr heikel in der modernen Gesellschaft. Wir müssen natürlich Bindungen entwickeln, Bindungen erzeugen. Empathie ist etwas ganz Wichtiges in modernen Gesellschaften, wo der Einzelne so wichtig ist. Da muss er gewissermaßen lernen, empathisch zu sein. Was meine ich damit? Empathie. Also es gibt ja auch den Begriff passionate, muss man sein. Man muss, wenn man schon nicht leidet, was für die meisten von uns irgendwie gilt, jetzt vielleicht materiell, dann muss man versuchen, Mitleid zu haben mit denen, die leiden. Oder das ist Empathie. Und wenn man das hat, und nicht die Augen verschließt, in modernen Gesellschaften und in der Weltgesellschaft, wie viele Menschen eben leiden, wie viele Menschen nicht von dieser Fülle leben können, die wir erzeugen, dann stellt sich natürlich auch die Frage, wie man das politisch eben machen könnte. Und lassen Sie mich zum Schluss noch etwas zum Glück sagen. Das war ja der Vortrag vom letzten Mal, der ausgefallen ist. Ich glaube, es gibt verschiedene Glückstypen gewissermaßen, wenn ich jetzt diesen Handlungsbedarf hier angemeldet habe. Es gibt das Glück der Freiheit, aber nur, wenn man unfrei gewesen ist, oder? Nachher verblasst es. Nachher kommt man, ach, wäre ich doch irgendwie eingespannt und aufgehoben in den Armen eines lieben Gottes, der mir sagt und wo die vorsehen. Also Freiheit ist wunderbar, wenn ich in sie komme, ne? Und ob das Glück dann nachher nicht sich paart, wenn ich sie selbstverständlich teile, die Freiheit mit vielen anderen, mit Problemen auch, die diese Freiheit mitbringen, das ist die zweite Frage. Dann das Glück der Fülle, könnte man das zweite nennen, was die Optionen betrifft, oder? Das Glück der Fülle ist auch ein nicht einfaches Glück, Glück zu haben, viel haben zu können, an vielem teilhaben zu können. Dieses Glück der Fülle genügt, glaube ich, auch nicht. Es ist auch nur dann wichtig, wenn ich das Unglück hatte, nicht in der Fülle zu leben und in die Fülle hineinkomme, dann ist das wunderbar, jetzt mal dieses Glück. So wie mit der Zeit, wenn ich einmal übers Wochenende am Samstagmorgen sagen kann, heute habe ich Zeit, das Glück der Fülle an Zeit. Ne? Ich glaube, zielführend ist die Frage schon in einer modernen Gesellschaft, weil wir irgendwie solitäre sind und Egoisten sein müssen bis zu einem gewissen Grad, weil wir ja unseres Glückes Schmied sein müssen und wir unseren Kindern auch dauernd sagen, muss halt selber schauen, ist es schon die Frage, inwiefern man glücklich sein kann, wenn man sich vertrauensvoll in die Hände anderer Menschen begeben kann. Das haben wir in unserem Buch an der Sterbensdiskussion versucht zu zeigen, dass natürlich es großartig ist, wenn ich nicht immer daran denken muss, wie ich mein eigenes Sterben und den Tod manage, sondern das wundervoll oder das überlassen kann, mein Schicksal, den Händen meiner Gattin, meiner Verwandten oder der Ärzte, die ich kenne, und großes Vertrauen habe in die, dass die vor Ort und zu diesem Zeitpunkt das viel gescheiter machen als ich 10 Jahre zum Beispiel vorher. Und gerade heute hatten wir wieder das Telefon einer Bekannten, die im Spital eine ganz schwierige Operation vor sich hat. Und wir konnten es ihr nachfühlen. Meine Frau hat sie im Krankenhaus abgeholt und nach Hause gebracht und bringt sie mit. Wie ganz wichtig es ist in einer Zeit, nicht wahr, der Ichlinge, es ist, dass man erzeugt Menschen oder dass man versucht, mit Menschen, Menschen zu haben, die einem tragen, wenn es nicht mehr so ist oder einmal nicht so geht, wie es in einem normalen Leben gehen sollte. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, möchte ich mich herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und denken Sie daran, der letzte Teil, die Konsequenzen sind Dinge zum Weiterdenken. Da bin ich mir auch nicht so sicher mit dem Handlungsbedarf und dem Glück in modernen Gesellschaften. Danke. Ich müsste jetzt eigentlich ein Glas Wasser haben. Das ist ein wunderbares Beispiel. Ein Kollege von mir hat an der ETH Zürich folgende Antrittsvorlesung gehalten. Der Gebrauch von PET-Flaschen im öffentlichen Bereich. Und zwar hat er dort versucht zu zeigen, dass man noch vor 50 Jahren bei so einem Vortrag nichts trinken durfte. Und dass heute nicht nur Kreti und Pleti in den Vorlesungen, sondern bald auch der Pfarrer auf der Kanzel mit einer Flasche hochsteigt und schnell einen Schluck dazwischen nimmt. Sie sehen, Freisetzung der Möglichkeiten. Du bist selber verantwortlich für das Wasser und kannst trinken, wenn du willst. Und es gibt Optionen, nicht wahr? Wann und wo ich das mache. Dann trinken wir halt nichts.
Vielleicht bringt uns jemand ein Glas Wasser. Vielleicht ist...
möglich. Ja. Ja, lieber Herr Professor Groß, ganz herzlichen Dank für diesen interessanten Vortrag. Mich fasziniert am Vortrag und besonders eben auch an Ihrem Buch, also in diesen drei Schritten, die Sie gemacht haben. Zunächst einmal uns überhaupt klar zu machen, diese Explosion der Wahlmöglichkeiten. Ich denke, als Einzelne, man nimmt es schon wahr, klar, man weiß, es gibt viele Joghurts, es gibt viele Käsesorten, es gibt viele Fernsehprogramme, aber so als Soziologe bündeln Sie das und zeigen, wie eben das einfach alle Bereiche unseres Lebens erfasst, die materiellen und die immateriellen genauso. Wenn man das zunächst einmal hört, klar, es ist einfach faszinierend, eben weil es mit Freiheit, weil es mit Demokratie, weil es mit Emanzipation, mit lauter so klingenden Dingen verbunden ist, wo ich dann jedes Mal beim Lesen ganz nervös geworden bin und wo es mir auch beim Zuhören kalt über den Rücken rinnt, das ist dann schon, wenn man die Kehrseite dieser glänzenden Medaille hernimmt, eben was Sie als Konsequenzen bezeichnet haben, das Ausgebranntsein und überhaupt einfach alle Formen von Stress, von Zeitdruck, die wir heute erleben, die uns so zu schaffen machen, durch diese Überforderung, nicht nur wählen zu können, sondern eben wählen zu müssen und selbst verantwortlich zu sein für alles, für das Gute und für das Schlechte, für die Gesundheit und für die Krankheit. Das ist ein enormer Druck, der sich auf uns legt. Oder eben die Zeitschere, dass die Kluft immer größer wird zwischen dem, zwischen den Möglichkeiten, was ich noch machen könnte, und den wenigen, die ich erledigen kann. Danke, Gabi. Vielen Dank. Darf ich? Oder gerne, klar. Sie haben jetzt lange geredet. Jetzt. Oder eben das, was Sie dann als Riskanz bezeichnet haben, dass eben so Empfehlungen wie prüfe alles und behalte das Gute, dass die heute einfach gar nicht mehr möglich sind und sich in uns dann so eine Unzufriedenheit irgendwie ausbreitet und eben die Vermutung, das andere, was ich nicht habe, wäre besser. Das kann man ja wirklich auf allen Ebenen auch mit zahlreichen Beispielen belegen, also einfach, es hätte das Gefühl, es hätte noch was Besseres gegeben. Das ist ja auch etwas, was uns nicht nur unzufrieden macht, sondern auch so antreibt und jagt und das Gefühl in uns entstehen lässt, wir haben etwas versäumt. Und wenn man weiß, wie viele Menschen schlaflos sind, Sie schreiben in Ihrem Buch, die moderne Schlaflosigkeit hat eben auch damit zu tun, weil wir so vieles gar nicht realisiert haben.
Also verpassen. Ja. Viele Kinder haben Schlafstörungen, weil sie Angst haben, etwas zu verpassen. Und das kennen wir auch. Wenn wir zum Beispiel, Federer spielt jetzt nicht mehr, weil er ausgeschieden ist. Und nehmen wir mal an, heute Nacht um 12 wäre es ein Match gewesen gegen Djokovic. Dann hätte ich um 10 Uhr gesagt, ach, ich bin müde, ich gehe ins Bett, was soll ich da auf den Federer warten? Und dann liege ich schlaflos im Bett und denke, oh, um 12 kommt der Federer und so. Ne? Angst, das zu verpassen, macht mich schlaflos. Ne? Also so wichtig ist der Federer im Fall, um Gottes Willen, nein, nicht. Ne?
Nein, aber das passiert ja auch dauernd im Alltag. Man trifft jemanden und der sagt, hast du es nicht gesehen im Fernsehen? Bist nicht auf dem Konzert gesehen? Das Theater war wahnsinnig gut. Das Kabarett, hast du es schon gesehen? Also man merkt dauernd, man hat ganz vieles einfach nicht gemacht, man hat es versäumt. Ja, und im Buch stehen natürlich noch viele andere Auswirkungen, also die Schattenseiten dieser Wahlmöglichkeiten. Und es stimmt, für einen Soziologen ist es mutig zu sagen, was man tun kann. Und ich fand das sehr sympathisch, dass Sie das privat, menschlich ausgeführt haben, nur diese drei Punkte, die Selbstvorsorge zu fragen, was kann ich, was nicht, was will ich, und dann, was Sie als Differenz Akzeptanz bezeichnet haben, also die Freude, ist eine große Kunst, die Freude zu haben an dem, was es alles gibt, an diesen vielen Möglichkeiten, an diesen Multioptionen, an diesen vielen Wahlmöglichkeiten, und gleichzeitig die Größe zu haben, dass man eben nicht alles davon haben oder erlebt haben muss.
Ja, wobei, lassen Sie mich das noch dazwischen sagen. Ich mache auch gelegentlich mit Marketingleuten Gespräche, also Verkaufsspezialisten, die sagen, es ist psychologisch sehr interessant, dass es viele Leute gibt, die kaufen aus anderen Gründen nichts. Sie kaufen nichts, weil wenn sie etwas kaufen, dann gehen sie nach Hause und denken, war es das wirklich das Richtige, was ich da gekauft habe? Ich hätte etwas anderes kaufen sollen. Und je mehr Dinge es gibt, desto mehr kommt es zu einem Verkaufsverbot, einem persönlichen. Ich weiß, dass alles, was ich kaufe, zu Hause mir Beschwerden macht und nicht Freude, nämlich Beschwerden, warum ich jetzt gerade das gekauft habe. Das ist natürlich eine Situation, die Sie auch kennen. Oder wenn Sie zum Beispiel sagen, es gibt einen wunderbaren Pullover jetzt im Angebot, Ausverkauf, und davon haben Sie noch zwei in anderen Farben. Der Pullover steht mir ganz ausgezeichnet. Und dann nehmen Sie alle drei, weil Sie denken, das gibt es nie mehr, dieses Angebot. Dann zu Hause packen Sie diese Pullover aus und genieren sich, dass Sie drei Pullover gekauft haben, zeigen Ihrem Mann vielleicht einen, die anderen beiden nicht. Aber wenn Sie keinen kaufen, gehen Sie auch nach Hause. Oder einen kaufen und fragen Sie, ja, hätte ich jetzt nicht diese anderen auch? Gibt es das noch einmal, diese Möglichkeit? Also von daher gehört Herr Köpp schon auch dazu, nicht nur Differenzen zu akzeptieren, sondern in einer Gesellschaft, wo immer Neues auch kommt und ausgebrütet wird, kann man getrost auch mal warten aufs nächste Jahr, was jetzt da wieder kommt. Da kommt ganz sicher wieder etwas, was ich ganz super finde, vom Auto bis zum Pullover.
Ja, das ist eine gute Idee, weil durch die Zurufe, durch die Angebote, durch die Prospekte, durch die Fernsehwerbung werden wir ja auch in die Richtung beeinflusst. Eben, das gibt's nur jetzt, das musst du jetzt nehmen. Und es gibt ja auch.
Bin doch nicht blöd.
Es gibt ja auch diesen Spruch:
Mediamarkt, oder?
Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Eben, wenn du das jetzt nicht machst, du wirst es bereuen.
Und dann noch. Und jetzt, das die Höhe, oder? Mediamarkt bei uns noch mit Hure billig, haben Sie geschrieben, nicht oben drauf, Hure billig. Bin doch nicht blöd, Hure billig ist jetzt alles. Nicht?
Ja, wahrscheinlich haben Sie Fragen oder eigene Erfahrungen oder etwas, das Sie mit Peter Gross besprechen, klären wollen, anbringen wollen in dieser Runde.
Ein Beispiel für Optionen, wo man wunderbar das sieht, oder? Ist zum Beispiel die Frisur, wenn ich sie alle anschaue. Glauben Sie mir, es gibt Kulturkreise wie die Sikhs, wenn die zum ersten Mal zu uns kommen, dann das finden die stiegelisinnig, dass es hier so viele Frisuren wie Leute gibt und dass die Leute ihre Frisur auswählen bei einem Friseur, weil es Kulturkreise gibt, da gibt es keine Frisuren. Die lassen ihre Haare das ganze Leben wachsen und dann den Turban und drauf. Das ist Taliban, erinnern Sie sich? Eine der ersten Gäste war Einzug der Amerikaner, Befreiung der Talibane von ihren Bärten. Ab nachher ins Fitnessstudio, die Frauen Nägel und so. Also die Optionen sofort annehmen, nicht wahr? Man kann davon halten, was man will, aber das ist die oberflächliche Seite dessen, was in einer globalisierten Gesellschaft darunter verstanden wird, was wir denen bringen, oder? Wir bringen ihnen Optionen und bringen ihnen den Befehl gewissermaßen mit, jetzt frei zu wählen, Leute. Jetzt geht mal in ein Geschäft, wo es Kleider gibt und nicht nur Burkas. In Kabul wurden nur Burkas hergestellt, vor 20 Jahren, nur. Und jetzt die Kleidergeschäfte. Jetzt sehen Sie da, oder, diesen Unterschied, was das bedeutet dann für diese Kulturen. Und ich glaube, Sie mir, wenn es wieder erzählt wird, oben am WEF, wenn Sie mir das noch gestatten, Herr Köpp, dass China, nicht wahr, und südamerikanische Staaten, dass die zum großen Überholsprung ansetzen, was uns betrifft, kann ich nur lächeln, aber ehrlich. Weil das Projekt, nicht wahr, Was dort zuerst einmal durchgesetzt wird, ist nicht Markt und Demokratie und Wachstum, mehr Autos und so fort, sondern die Vorstellung, dass der Einzelne selbstverantwortlich ist, dass der Einzelne Wahlmöglichkeiten braucht und dass man dort mit den überkommenen Traditionen auch parteilicher Disziplin und so fort einmal aufhören soll. Dieses Projekt läuft voll und ganz aus dem Westen in diese Länder, nicht von ihnen zu uns. Und wenn Sie aufgrund dieses Projektes nun eine Warenfülle, mit uns mit einer Warenfülle, nicht wahr, wo wir ja auch nie fragen, was ist das eigentlich mit diesen Bärli und Spielzeugen und den Autos und so fort. Wenn Sie uns mit dieser Warenfülle überschwemmen, dann kommen auch die Vakuumtheoretiker, die wissen, dass die Leute wenig wissen und sagen, das ist furchtbar. Wir müssen schauen, dass wir, was das Wachstum betrifft, wieder gleich hohe Wachstumsraten haben können, ohne an die Substanz, nicht nur an die kulturelle, auch an die andere Substanz der europäischen Länder zum Beispiel zu denken. Oder? Und die kulturelle Substanz ist ja genau das, aufgrund dessen China zu diesem sogenannten Wachstumssprung überhaupt ansetzt, diese kulturelle Erfindung. Der Markt ist eine kulturelle Innovation und die Demokratie auch, oder? Keine wirtschaftliche und keine politische. Kulturelle Innovationen, die zurückgehen auf dieses, wie ich versucht habe zu zeigen, grandiose Projekt in der Renaissance begonnen, abhängig, es ist christlicher Futurismus, aber ins Moderne gewendet und in der Renaissance über die Aufklärung jetzt im 19. und im 20. Jahrhundert global verbreitet. Und wir hoffen alle, dass das gut geht, obwohl, wie gesagt, Kulturen, die sich repetieren, an und für sich eine sehr viel längere Lebensdauer haben in der Geschichte. Ne? Ägypten, 5000 Jahre. Es gibt Philosophen, die geben unserer heißen, schnelllebigen Zeit mit all den Innovationen, diesen Warenströmen, alles, was uns jeden Morgen überflutet, geben uns wenig Zeit, oder? Ein paar hundert Jahre, sagen sie, dann wird das alles wieder umschlagen in eine Gesellschaft. Da haben wir keine Ahnung davon, was da auf uns zukommt, oder? Gut oder schlecht, schwer zu sagen. Aber keine Gesellschaft hat ewig überlebt. Alle hatten ein historisches Ende. Ne? Die Frage ist dann, was, nicht wahr, wenn wir nicht daran arbeiten, eine demokratische Marktgesellschaft mit dem Individuum als Zentrum, den Freiheitsrechten, festgeschrieben in den Karten, Europa und die USA zusammen, wie lange dieses Projekt bei uns hält und wann es sich selber gewissermaßen so überfordert, dass wir vor einem Wagen stehen, nicht wahr, wo ein zu schweres Fuder drauf ist und alles endet in einem Scherbenhaufen. Das ist das Problem, oder? Um das mal ein bisschen pathetisch zu sagen, Herr Köpp, Sie haben Fragen, oder?
Nein.
Entschuldigung, wenn ich Ihnen da...
Nein.
Es gibt natürlich auch
Optionen. Ich warte darauf. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie etwas
anbringen. Ja, bitte, ich habe mich jetzt ein bisschen pathetisch geäußert, tut mir leid. Ein bisschen. Entschuldigung, da hinten sind Äußerungen.
Ich komme.
Ja. Ja, folgende Bemerkungen dazu. Und zwar in erster Linie die Frage mit dem Machtinstrument der Globalisierung. Das heißt, Sie haben von den traditionellen Gesellschaften gesprochen, das haben wir in Vorarlberg ganz klar den sehr klar wahrnehmbaren Konflikt zwischen traditionell sehr stark verwurzelten Gesellschaften, sprechen wir zum Beispiel von den türkischen Gruppen, die hier leben und die gerade in ihrer Tradition eine sehr starke Sicherheit finden und die also gegenüber dieser liberalisierten Gesellschaft sich vermehrt eigentlich noch mehr in ihren Wurzeln verankern. Das ist das eine. Und die, wie Sie schon gesagt haben, wie weit wird das überhaupt noch gehen, bis dann tatsächlich ein Zusammenbruch dieser durch die Überforderung entstehen wird, die wir in unserer liberalen Gesellschaft dann empfinden. Und das machen wir in Vorarlberg vermehrt eigentlich diese Erfahrung, dass dort diese Konflikte sehr stark sind, schon weil wir eben eine große Gruppe haben, die mit sehr starken Traditionen aufwachsen. Jugendliche, das Zweite, die Frage, die Sie auch angesprochen haben, mit der Sicherheit und mit den Bindungen. Also ich arbeite jetzt in diesem Bereich Und ich muss sagen, dass ich vermehrt merke, dass die Jugendlichen ein ganz starkes Bedürfnis nach Sicherheit haben. Wesentlich stärker, würde ich sagen, als zum Beispiel meine Generation. Und dass die Kampfeslust der früheren Generation gegen die Tabus zu kämpfen und anzukämpfen etc., das haben Sie ja sehr schön und ausführlich berichtet, für die jetzige Jugendgeneration, so 19, 20, 21-Jährige und noch Jüngere, wirklich kein Fokus mehr ist, sondern die sich eigentlich vermehrt sehnen nach einer Sicherheit, nach Bindung, nach der Repetition, die in den vergangenen zwei Generationen aufgebrochen worden ist. Und das ist also bei uns in Vorarlberg also deutlich wahrnehmbar. Natürlich sind die Unterschiede zwischen der Schweiz, Liechtenstein und Vorarlberg relativ, aber ich merke also das in meinem persönlichen beruflichen Erfahrungsbereich. Also das nur als Beispiel von dem, was ich da beizutragen hätte.
Vielen Dank. Möchten Sie dazu?
Wollen Sie etwas?
Soll ich? Wenn Sie das kommentieren möchten,
ergänzen? Ja, ich würde gerne eine kurze Bemerkung machen zu dieser Frage. Natürlich, jede Bewegung, die kräftig ist, die weckt natürlich eine Gegenbewegung. Und ich entnehme den empirischen Studien über die Jugend von heute, die ich etwas despektierlich geschildert habe in den Hörsälen in St. Gallen, das ist ein spezieller Teil, die brav Arbeitenden und die sich irgendwann mit dem Einfamilienhäusle und so fort sehen, oder die Wirtschaftsstudenten. Letztlich habe ich bei einer Bergwanderung einen 6-jährigen kleinen Buben gefragt, was er werden will. Da hat er gesagt, Banker. Da habe ich gefragt, warum. Da hat er gesagt, zum Kohle verdienen. Da habe ich gesagt, so weit sind wir unterdessen gekommen, dass die kleinen Buben in der Schweiz sagen, ich will Banker werden, zum Kohle verdienen. Aber zurück zu den empirischen Studien, die natürlich das sagen, was sie auch sagen, dass einer der wichtigsten Werte der Jugend von heute Sicherheit ist und dass der Großteil der Jugend von heute eine große Angst vor der Zukunft hat. Nicht mehr dieses Wohlgemut. Ich erinnere mich noch, als ich studiert habe, 1960 habe ich begonnen, wir haben uns nie gekümmert um die Frage, was will ich werden und mit was will ich Geld verdienen. Alle von uns haben eine Stelle gefunden und haben irgendwie ihren Weg machen können. Die Frage war irrelevant, mit was verdiene ich irgendwann einmal mein Leben. Ich kenne das auch von meinen Kindern. Bei den Enkelkindern warten wir noch, dass jetzt die Frage natürlich eine andere Schärfe begonnen hat, nachdem auch Studenten oder Studierende mit Abschlüssen 20 oder 25 Bewerbungen dann schreiben. Und jetzt diese Gegenbewegung, die finde ich an sich, lassen wir noch sagen, dass die Jugendlichen die Zukunft ungewiss und unsicher finden. Da müsste man ihnen deutlich sagen, besser eine ungewisse und unsichere Zukunft als eine gewisse Zukunft, die einem nicht gefällt, oder? Also wenn etwas ungewiss ist, dann kann man auch entscheiden und etwas aus dieser Ungewissheit und Unbestimmtheit machen. Hoffnung gibt es nur, das sagt schon die Bibel, wenn die Zukunft offen ist, dass etwas besser wird. Nur dann gibt es Hoffnung. Wenn ich die Zukunft kenne, gibt es keine Hoffnung. Hoffnung ist ein Derivat gewissermaßen dieser Ungewissheitsvorstellung. Und jetzt dieses Zurück zu Stabilität, Sicherheit. Sie haben auch gesagt, andere Kulturkreise, Tunesien, beachten wir jetzt einmal mit Ägypten, die Muslimbrüderschaft zum Beispiel, die noch nicht eingegriffen hat. Inwiefern hier auch der Fundamentalismus wieder als Stabilitätsanker, nicht wahr, aufscheint, nicht wahr? Fundamentalismus meint ja etwas ganz Einfaches. Der Ausdruck kommt von den amerikanischen Evangelikalen und heißt nichts anderes als zurück zu den Fundamenten. Und in der Religion heißt zurück zu den Fundamenten, zurück zu dem geschriebenen Wort Gottes. Und die Christen haben nur ein geschriebenes Wort Gottes. Das ist die Bibel, das Alte und das Neue Testament. Die Muslime haben nur ein geschriebenes Wort Gottes. Das ist der Koran. Und die Juden haben die Tora, nicht wahr? Und alles wird beantwortet mit dem, was in dieser Schrift steht. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir von Stabilität und Sicherheit reden und vom Rückgang, vom Rückgang der Jugendlichen in einem gewissen Pakt, nicht wahr, wo sie versuchen, diese stabilen Werte wieder, was sind da die Fundamente, oder? Auf was will man da zurückgreifen, außer die Floskel und das Wort Stabilität, Sicherheit, Sozialstaat und Mindestlohn und so fort, oder? Was sind da eigentlich die Fundamente? Und da hoffe ich, dass man in dieser Richtung klar die Zeichen der Zeit auch politisch natürlich erkennt. Und was ich zum Beispiel verabscheuen würde, was ich gar nicht möchte, womit jede Art von Diskussion, auch solche Vorträge, alles unterbunden wäre, wenn wir hier wieder sagen würde, Fundamente müssen wir haben. Und das Fundament ist eine heilige Schrift. Und diese heilige Schrift kommt von Gott und alles wird damit beantwortet. Das ist auch undenkbar, nachdem die Studierenden von mir auf eine experimentelle Frage von mir, ob sie das Alte und das Neue Testament unterscheiden können, nicht einmal mehr das können. Keine Ahnung, was der Unterschied von diesen beiden Testamenten ist. Oder? Ich weiß nicht, ich habe ein bisschen ein paar Hinweise einfach in die Richtung. Ja?
Die nächste Wortmeldung bitte.
Ja, danke. Ich glaube, ich kann da gleich fortsetzen. Gerade bei dieser Angst der Jugend vor dem Unsicheren. Ich habe das Gefühl, dass Freiheit auch Angst macht. Nicht nur den jungen 10- bis 18-Jährigen, die also am Lernen sind, sondern auch Erwachsene haben regelrecht Angst vor Freiheit und deshalb wollen sie sich auf so festgelegte Worte wie die Bibel oder den Koran stützen. Oder auch in Systemen leben, man sieht es ja in Ungarn, nicht, die sie wieder zurückgehen wollen in so restriktive Systeme. Was ist Ihre Meinung darüber?
Also ich verstehe Ihre Äußerung, die ja weniger eine Frage ist, als dass eben Freiheit ein Doppelgesicht hat und dass dieses ewige Verkünden von Freiheit und dass das einmal hinterfragt werden muss auch. Was, oder wenn Sie die Politiker fragen, die ja gerne in Sonntagsreden, um Gottes Willen, jetzt falle ich hier über Leute her, die ich eigentlich bewundere, ob ihrer Tätigkeit, wenn die in Sonntagsreden vom Preis der Freiheit reden, dann wird das in der Regel enden dabei, dass man von, ja, mit Obdachlosigkeit des modernen Menschen, er hat kein Dach mehr und kein Fundament mehr, Orientierungslosigkeit des modernen Menschen, das finden Sie. Aber dass der Preis der Freiheit viel direkter und intensiver etwa so angemahnt werden kann, wie ich das getan habe, das Leben ist riskant in einer freiheitlichen Gesellschaft. Die Offenheit macht Angst, weil ich gezwungen bin, nicht wahr, mit dieser Offenheit umzugehen, statt zu fragen, was wurde da hinten befohlen wie im Militär und das ausführen muss. Und das drittens natürlich die Freiheit auch, das Damoklesschwert über meinem Kopf erzeugt, oder? Mit dem ich überall herumlaufe, von den Heiratsmärkten bis zu den Arbeitsmärkten, bis nachher zu den Alterssiedlungen und Pflegeheimen, ein Damoklesschwert, was herunterfallen kann und ich gehöre plötzlich zu jenen, die nicht mehr dabei sind, die exkludiert sind, aus welchen Gründen auch immer. Bis hin eben zu den Totalexkludierten, das ist die bedauernswerteste Gruppe in unserer Gesellschaft, bei denen wie ein Kartenhaus jede Art von Einbindung zusammenbricht. Arbeitslosigkeit, Scheidung, nachher irgendwo als Hilfskraft vielleicht noch tätig, nachher nur noch auf der Straße und am Schluss, wie das der Luhmann etwa nennt, verkaufen sie noch sich selber irgendwo in den Schächten der Gesellschaft oder so. Also davor habe ich auch Angst und habe natürlich auch Angst davor, dass der europäische Weg, statt dass er hart, dass auf ihm beharrt wird, gegenüber der rheinische Weg, wie man ihn nennen könnte, dass man auf ihm beharrt gegenüber dem eher amerikanischen Weg, wobei Amerika eben natürlich ein gerüttelt Maß von mehr Freiheiten in vielen Bereichen hat, eben auch die Tatsache, dass dort in diesem riesigen Land, das so groß ist wie China, oder? Dürfen wir nicht vergessen, die USA, nicht bevölkerungsmäßig, aber flächenmäßig, fast so groß wie China, dass dort die Mobilität natürlich etwas völlig anderes ist, die Freiheit, nicht wahr? Einfach in den Wohnwagen und weg, an einem anderen Ort neu anzufangen. Das ist natürlich in dieser gesetzten Gesellschaft, wo wir überall unsere Beziehungen, Verwandte und so, ist das nicht in diesem Sinne gegeben. Aber auch das keine klare Antwort. Ein paar Hinweise, wenn Sie gestatten.
War hier jetzt ja noch eine Wortmeldung?
Danke, Dr. Groß. Es war ein hervorragender Vortrag und Sie sind ja ein Kenner von unserer Gesellschaft, das ist ganz klar. Jetzt eine Frage an Sie. Wie weit orientiert sich heute noch ein Jugendlicher an Vorbildern? Spielt das noch eine Rolle oder ist das ganz gestorben? Das hätte ich gern wissen.
Eine gute Frage und eine gute Frage. Sagen wir, an unserer Uni ist eine, die man nicht oder erst in 14 Tagen beantworten kann. Also das ist jetzt neu im Zusammenhang damit, die Vorbilder, die die Jugendlichen haben. Ich wäre fast versucht zu sagen, natürlich sind das heute die Generationen, die sie beobachten, von oben insbesondere eben ihre Eltern und Großeltern, die in einer viel stärkeren Anzahl vorhanden sind als noch vor 50 Jahren, wo ich meinen Großvater zum Beispiel mit 5 noch schnell gekannt habe. Nachher ist er gestorben, die Lebenserwartung war 15 Jahre weniger, 50er, 40er Jahre. Heute haben es die, unsere Enkelkinder, wir sagen immer die 1000 Augen des Dr. Mabuse. Von oben herab strahlen sie, oder? Wenn sie 5 Großeltern haben, allein was die Großeltern betrifft, 5 Augenpaare schauen auf sie herunter, was sie da machen und so, aber auch liebevoll. Ne? Und es könnte schon sein, dass nach all diesen Eskapaden, die über WikiLeaks und Whistleblower und über die Presse und die Medien über sogenannte Vorbilder der Prominenz, nicht wahr, an uns jetzt dringen und kommen. Ich meine, wenn Sie die Boulevardzeitungen anschauen oder die gelbe Presse, wie wir das nennen, dann ist die ja voll von Unziemlichkeiten der sogenannten Vorbilder, oder? Das wird ja alles jetzt aufgebürdet. Was bleibt denn da am Schluss? Und da wäre ich fast geneigt zu sagen, auch wenn meine Kinder jetzt selber das ein bisschen kurios fänden, dass die Eltern zumindest und die Großeltern versuchen müssen, eine Art Vorbildrolle für die vergöttlichten Kinder zu spielen. Weil die Kinder sind ja heute eben ein großartiges Gut, nicht wahr? Weil sie es weniger sind. Die Apotheose, Vergöttlichung des Kindes, die Franzosen sagen l'enfant roi, und das Kind ist der König, weil die Eltern es ganz anders mit ihm umgehen als in den Jahrzehnten vorher. Ich kenne jetzt keine Familie in meiner Bekanntschaft, wo zum Beispiel Kinder geschlagen werden. Das ist doch absolut tabu, oder? Nicht? Sehen Sie das nicht so?
Ja. Also nach meiner Erfahrung ist es tatsächlich das Problem der Vorbilder. Also ich muss sagen, ich habe wirklich sehr viele Beispiele dafür, gerade in Vorarlberg, dass Kinder zum Beispiel aufwachsen, die nicht einmal wissen, wer ihre Großeltern sind. Das habe ich also auch im Projekt einmal eruiert. Die sind nicht in der Lage, die 4 Großeltern zu nennen. Wo sind die aufgewachsen? Was haben die gemacht? Etc. Das ist ihnen nicht mehr bekannt. Das ist das eine. Das zweite, es kommt eine, sagen wir, illusionshafte Vorbildsubstitution zustande durch diese, wie Sie sagen, sehr eigenartigen Vorbilder in den Medien, deren Laster und deren Eigenarten da also aufgebreitet werden. Und das verwirrt extrem. Also gerade bei den Jugendlichen so zwischen 15, 20, 21 ist es also deutlich wahrzunehmen, dass da auf der einen Seite keine persönliche, knallharte Auseinandersetzung mit der vorherigen Generation
zustande kommt, auf der anderen Seite eben diese illusionshaften Vorbilder da präsentiert werden und für die Jugendlichen eigentlich schon maßgeblich sind in ihrer Lebensführung. Also ich muss sagen, das finde ich als sehr, sehr dramatisch, was da passiert momentan.
Danke, sehen Sie, ich hätte die Frage zurücknehmen sollen und Ihnen per E-Mail vielleicht eine Antwort. Es war vielleicht in der Tat ein bisschen zu stark aus einem gutbürgerlichen Haus, nicht wahr? Ein bisschen argumentiert, wo man natürlich auch seine großen Probleme hat mit den Kindern. Wem sage ich das? Das Maß der Tränen ist auch in gutbürgerlichen Häusern, was ihre Kinder betrifft, etwa gleich groß. Aber ich gebe zu, dass mit dem Umgang mit den Kindern mag schon noch sehr trübe sein und in anderen Bereichen. Und das kennen Sie natürlich besser als ich. Aber eben, ich würde gerne Sie fragen, was käme denn anstelle der Eltern, Großeltern und anstelle dieser lasterhaften Prominenz, die nur ihre Unsittlichkeiten in den Zeitungen ausbreitet, oder? Was käme denn da in Frage?
Ja, wir haben ja schon Bemühungen in unserer Gesellschaft, eben diese gewachsenen Beziehungen, also im Sinne von Verwandtschaftsbeziehungen, Cousins und so weiter, Cousinen und Cousins, eigentlich zu ersetzen durch künstlich hervorgerufene Netzwerke, in denen dann gewisse Haltsysteme eigentlich auch angeboten werden. Und das funktioniert ja mittlerweile recht gut in Mitteleuropa, zumindest in einigen Bereichen, ist aber natürlich noch nicht ausgeprägt genug. Ich würde sagen, in Europa gibt es andere Beispiele von Staaten, wo der Zusammenbruch der alten Systeme, der alten Bindungssysteme, gerade zum Beispiel in Italien, das ich gut kenne, vorhanden ist und auf der anderen Seite überhaupt nichts an konstruierten Netzwerken angeboten wird für Jugendliche. Und also da ist natürlich Vorarlberg schon relativ auf dem Weg, in diese Richtung etwas zu machen. Also so nehme ich das wahr.
Danke.
Ja, ich habe vorhin auf die Uhr geschaut. Ich denke, dass wir langsam zu einem Schluss kommen müssen. Es ist ein, so wie das, war da hinten noch eine Wortmeldung? Ein Jugendlicher, der hat bei dieser Diskussion jetzt natürlich, der muss noch drankommen. Ich finde es auch immer ein bisschen, wenn da Erwachsene über Jugendliche reden.
Meine Frage wäre eigentlich, ob Sie jetzt viel eigene Meinung haben bei Ihrem Vortrag oder ob die Soziologen da aufgrund der momentanen Fakten eigentlich alle so denselben Standpunkt haben.
Ich habe versucht auch zu sagen, danke für die Frage. Das ist natürlich auch in unserer Zunft. Erstens, Kollegen gibt, die stellen selber die Fragen und beantworten sie dann. Das sind auch häufig Ökonomen zum Beispiel. Ich versuche, das ist der Zeitdiagnostiker als erstes, die Fragen zu beantworten, die die Gesellschaft stellt, also die meisten Leute stellen, und versuche eine Art Antwort dafür parat zu legen. Ich stelle, also die Gesellschaft ist eine Herausforderung. Und diese Herausforderung, das sind Fragen in der Gesellschaft, die der Kulturwissenschaftler, wie ich ihn verstehe, mit einer Art Antwort zu bedienen hat, wo nachher die Fragesteller in der Gesellschaft sagen, doch, es ist mir einiges ein bisschen klarer geworden. Und jetzt der zweite Punkt. Es gibt natürlich all die Gesellschaften, die der Herr Köp genannt hat. Das Neueste ist von einem Herr Han, einem Chinesen. Das heißt, die Müdigkeitsgesellschaft gibt es jetzt auch, oder? Es gibt etwa 10 oder 12 solche Bindestrich-Gesellschaften. Und ich bin angetreten mit meiner Multioptionsgesellschaft, um zu sagen, die Optionen gibt es nicht nur im Reich der Dinge und der Sachen, der Kappen, der Pullover, der Brillen, der Handys, der Frisuren, sondern die gibt es auch im Reich des Geistes. Von daher gibt es selbstverständlich unterschiedliche Gesellschaftsdiagnosen, unterschiedliche Zeitdiagnosen. Die berühmteste, meiner Kollegen, oder die, ich habe mit denen in Bamberg ja gelehrt, Ulrich Beck, die Risikogesellschaft, sehr speziell, dann der Schulze mit der Erlebnisgesellschaft, dann kam ich dort mit der Multioptionsgesellschaft. Und was ich behauptet habe, und dort der Herr Köb hat das richtig hervorgehoben, in meiner Einleitung, dass ich bescheiden genug bin, um zu sagen, dass meine Gesellschaft überholt werden wird von anderen gesellschaftlichen Beschreibungen, die wir noch gar nicht kennen. Aber dass in der Multioptionsgesellschaft mit drin ist, dass es verschiedene Gesellschaften gibt und dass ich darum einen Schritt weiter bin als die, die sagen, das ist die Gesellschaft, die heute existiert, oder? Ich sage, es gibt verschiedene Beschreibungen der Gesellschaft und auch in Bezug auf die Fragen, nicht wahr, die heute kamen, wären ganz andere Fragen auch möglich gewesen, auch andere Antworten. Und das finde ich in einer modernen Gesellschaft eben das Großartige, dass wir immer wieder zusammenkommen, diese schwierige Situation, in der wir alle stehen, gemeinsam bereden und vielleicht einen kleinen Punkt mit nach Hause nehmen und an dem weiterdenken. Das ist in der Gesellschaft so, in unserem Privatleben und hoffentlich auch in der Demokratie. Ganz zu schweigen von den Institutionen, in denen lange Diskussionen über diesen Wandel in der Gesellschaft halt dann stattfinden und die Institutionen dann Zug um Zug, wie Sie das gesagt haben, mit dem Erzeugen von Bindungen, die nicht mehr von Anfang an vorhanden sind, über die Verkleinerung der Familien, über die vielen Einzelkinder, über die Kinder, die ihre Eltern und Großeltern nicht kennen und so fort. Etwa zufrieden.
Ja, wir hätten Ihnen gerne das Buch von Peter Gross auf einem Büchertisch angeboten. Es ist in 10 Auflagen erschienen, aber der Verlag lässt es irgendwie auslaufen. Also wenn Sie das Buch kaufen wollen, gibt es heute nur die Möglichkeit über Internet, bei Amazon. Da werden gebrauchte Exemplare auch angeboten. In der Buchhandlung kann man es leider nicht kriegen, darum gibt es auch hier diesen Büchertisch nicht. Ich möchte zum Schluss noch eine kleine Passage vorlesen, die Sie in der Einleitung zu Ihrem Buch geschrieben haben, wo es andeutungsweise auch um die für einen Soziologen so schwierige Frage geht, was tun, was könnten wir machen? Und das hat mir so gut gefallen, wenn Sie schreiben, die komplett entgegengesetzte Haltung wäre die Hingabe der Duldung des Unfertigen und Fehlerhaften. Man baut Fahrräder, ohne dass man mit ihnen fahren will. Man sieht Berge, ohne dass man das unstillbare Verlangen hat, sie zu besteigen. Man achtet Menschen, ohne dass man von ihnen Besitz zu ergreifen sucht. Man erlebt mit Hingabe den Schwund der eigenen Kräfte, ohne ans Fitnessstudio zu denken. Die Züge fahren im Kreis, man ruht, man repetiert, die Welt pausiert, die Wissenschaft bleibt stehen, die totale Mobilmachung auf allen Ebenen wird abgebrochen. Jemand ruft und jedermann gibt es weiter. Ende der Übung, die Marschbefehle werden vernichtet.
Das ist gut. Habe ich gar nicht mehr erinnert. Sehr gut. Ganz gut.